mir sicher, dass Sie alle heute schon Radio gehört haben. Vielleicht einen Sender vom Ö3 oder Privatradios oder nicht kommerzielle Radios. Nun, das alles, was Sie da gehört haben, oder vielmehr eigentlich, wie Sie es gehört haben, also Lizenzen, Frequenzenvergabe, die Rechtsfragen und auch inhaltliche Fragen und noch viel mehr darüber hinaus, nämlich auch audiovisuelle Medien oder Informationstechnologien, das alles wird sich in Zukunft massiv verändern. Und genau diese Veränderungen sind also Thematik dieser Podiumsdiskussion, die von Radio Froh im Rahmen der Ars Electronica organisiert wurde, hier am Free Speech Camp, und zu der möchte ich Sie also sehr herzlich begrüßen. Die Rede ist natürlich von der Medienbehörde, also Österreich wird eine Medienanstalt bekommen, die den vorläufigen Arbeitstitel Kommunikationskommission Austria hat, kurz KOM Austria, und für die nächsten 2 Stunden etwa soll nun diskutiert werden, was diese Medienbehörde kann, was sie darf und wo auch ihre Grenzen liegen. Und zwar unter dem besonderen Aspekt, wie eine Medienbehörde Medienvielfalt in einem Land sicherstellen kann. Zu diesem Zweck begrüße ich also meine Gäste auf dem Podium. Und zwar zu meiner Rechten ist das Professor Dr. Michael Hollobeck von der Wirtschaftsuniversität Wien, vom Institut für Verfassungs- und Verwaltungsrecht und außerdem Mitglied der Regionalradiobehörde im Bundeskanzleramt. Zu meiner Linken begrüße ich Dr. Klaus-Jürgen Buchholz von der Niedersächsischen Landesmedienanstalt für privaten Rundfunk aus Deutschland und ganz links außen, Dr. Martin Dummermuth vom Bundesamt für Kommunikation aus der Schweiz. Also, dass wir hier auch 2 Medienexperten aus Deutschland und aus der Schweiz sitzen haben, macht insofern Sinn, dass nämlich dort bereits Medienanstalten am Werken sind. Und das, okay. So. Und dass es hier vielleicht Sinn macht, die immer Vor- oder Nachteile abzuklopfen, wie das dort funktioniert und wie die dort arbeiten bzw. organisiert sind. Und vorweg mal gleich ein oft kritisierter Punkt an der Medienbehörde, die in Österreich kommen wird, also die KOM Austria, ist die vielbeschworene Unabhängigkeit dieser Behörde. Die Kritik, die nicht nur von der Oppositionspartei, sondern auch von vielen Medienexperten eben kommt, ist die Bestellung des Präsidenten beispielsweise auf Lebenszeit, auch wie die Senatsmitglieder für die Gremien bestellt werden, nämlich von der Bundesregierung. Aber bevor man, das heißt eigentlich meine Podiumsgäste, genau auf die Kritikpunkte eingehen, schlage ich vielleicht vor, dass Sie kurz vorstellen, wie die Medienbehörden in Ihren Ländern eben funktionieren, beziehungsweise wie die KOM Austria, wie das momentan ausschaut und welche Pläne es da gibt. Vielleicht fangen wir an mit der Schweiz. Herr Dr. Martin Dummermuth, bitte.
Ja, besten Dank. Damit Sie sich eine Vorstellung machen, wie das Ganze etwas aussieht, auch in der Schweiz bezüglich Medienlandschaft, möchte ich einen einleitenden Statement vielleicht ganz kurz etwas darstellen, wie die Medienlandschaft aussieht in der Schweiz. Weil ich glaube, die regulatorischen Probleme, die bestehen in einem Land, können nur verstanden werden, wenn man auch etwas den Kontext kennt, wenn man auch die Probleme kennt, die eben zu lösen sind in einem konkreten Medienumfeld. Also ich glaube, die elektronische Medienszene in der Schweiz ist vor allem durch ihre Kleinheit charakterisiert und durch die Mehrsprachigkeit. Also es ist a priori schon ein kleines Land, etwa 7 Millionen, und ganz wichtig jetzt, vor allem aus wirtschaftlicher Sicht, diese 7 Millionen sind aufgeteilt in 3 Sprachregionen, also in die deutschsprachige etwa 4 Millionen und dann noch 2 Millionen französischsprachig und nicht einmal 1 Million italienischsprachig. Und das sind eigenständige Märkte, denn Rundfunk wird ja sprachregional konsumiert und nicht sprachübergreifend normalerweise. Das sind eigenständige Märkte, die aber sehr stark wirtschaftlich gesehen und medienmäßig gesehen auch durch das jeweilige Ausland, also durch das angrenzende gleichsprachige Ausland versorgt werden. Und vor diesem Hintergrund ist natürlich klar, dass man rein aus wirtschaftlichen Gründen nur beschränkten Gestaltungsspielraum hat. Sie haben kleine Märkte, sie haben ein kleines wirtschaftliches Potenzial. So ist es sicher auch verständlich, dass vor allem ein Veranstalter, nämlich der öffentlich rechtliche dominant ist und überwiegend Marktanteile hat in der Schweiz, vor allem im Fernsehen etwas weniger. Im Radiobereich sicher darum, weil der öffentlich-rechtliche Veranstalter keine Werbung schalten darf in seinen Radioprogrammen. Also SRG-Programme, das ist der öffentlich-rechtliche Veranstalter, SRG-Radioprogramme sind werbefrei. Und das gibt etwas Luft für private Veranstalter. Wir haben etwas über 40 Lokalradios in der Schweiz, die größtenteils kommerziell sind, schwach oder nicht kommerzielle Veranstalter haben wir, je nachdem, wie man es definiert, so im Bereich zwischen 5 und 10, vor allem in den größeren Städten, je einen Veranstalter. Fernsehveranstalter haben wir an sich sehr viele, wenn man Fernsehen als weiten Begriff auffasst. Der größte Teil der Veranstalter machen nur Bildschirmtext. Eigentliche Lokalfernsehveranstalter haben wir nur auch in den größeren Städten, also vor allem Zürich, Basel, Bern, Genf. Das sind aber normalerweise ein- oder zweistündige Programme, die eben wiederholt werden. Daneben auf nationaler Ebene haben wir noch zwei größere Programme, ein Vollprogramm, das vor allem durch einen ausländischen Veranstalter und durch einen Printverlag beherrscht wird, und noch ein kleines Programm, das auch ein zweistündiges Angebot hat, das mehrfach wiederholt wird täglich. Das ist etwas der Rahmen. Und nun zur Behördenorganisation und zu den Aufgaben. Heute ist Lizenzbehörde grundsätzlich im Rundfunkbereich nach wie vor die Regierung. Dazu ist vielleicht zu sagen, das ist auch eine Besonderheit, die ist wichtig, damit man das System versteht. Die Regierung ist so organisiert, dass alle wichtigen Parteien in der Regierung vertreten sind. Also man hat eine Art Binnenpluralismus in der Regierung. Dieses System würde sicher nicht funktionieren, also dieses Lizenzierungssystem, wenn wir ein normales parlamentarisches System hätten, also wo die parlamentarische Mehrheit eben auch die Regierung stellt, sondern da wäre die Gefahr viel zu groß, dass die jeweilige Regierung eben die Rundfunkveranstalter instrumentalisiert. Die Vorbereitung der Lizenzierungsgeschäfte, die werden in einem Ministerium durch ein Amt, das organisatorisch ins Ministerium eingegliedert wird, wird diese Vorbereitung ausgeführt, nämlich durch das Bundesamt für Kommunikation. Bundesamt für Kommunikation ist zuständig für den Rundfunkbereich, und das scheint mir jetzt wichtig zu sein, und den Telekommunikationsbereich. Also die operative Tätigkeit, die operative regulatorische Tätigkeit im Rundfunkbereich und im Telekommunikationsbereich wird in diesem Bundesamt ausgeführt, weisungsgebunden im Rundfunkbereich eben gegenüber dem Ministerium, wie ich es gesagt habe, und im Telekommunikationsbereich weisungsgebunden gegenüber einer unabhängigen Kommission. Also die Telekom-Lizenzen werden durch eine unabhängige Kommission erteilt, aber im gleichen Amt vorbereitet. Das heißt, wir haben ein Amt, das beide Bereiche abdeckt, und dieses Amt ist in eine Art Doppelunterstellung eingebunden, im Rundfunkbereich gegenüber Ministerium und Regierung und im Telekom-Bereich gegenüber dieser unabhängigen Kommunikationskommission, die geschaffen wurde anlässlich der Liberalisierung des Fernmeldemarktes in der Schweiz, also 1. Januar 1998. Der Grund der Unabhängigkeit ist vielleicht noch wichtig, muss man auch wissen, wenn über Unabhängigkeit gesprochen wird. Der ehemalige Monopolist, also die frühere PTT, die heutige Swisscom, ist mehrheitlich immer noch in Besitz der Schweiz, also des Bundes, des Staates. Und man war der Meinung, die Regierung darf nicht zugleich als Eigner der Swisscom den Markt regulieren, also Schiedsrichter spielen, und zugleich als Akteur auf diesem Markt auftreten. Das ist eigentlich das Argument, das immer wieder vorgetragen wird, warum im Rundfunkbereich eine unabhängige Regulationsbehörde da sein muss, vor allem dann, wenn der ehemalige Monopolist noch unter Staatseinfluss steht. Das ist die heutige Situation. Darüber hinaus, vielleicht noch ein wichtiger Punkt, haben wir eine sogenannte unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen, die beurteilt einzelne Sendungen auf Verletzung von Programmbestimmungen hin, aber auf Beschwerde hin. Also es sind so Fragen, ob bestimmte rechtlich gefestigte journalistische Sorgfaltspflichten verletzt worden sind. Da gibt es auch eine lange Praxis. Das sind Verfahren, verrechtlichte Verfahren, die auch ans Bundesgericht weitergezogen werden können, beziehungsweise die Entscheide können ans Bundesgericht weitergezogen werden. Also das ist die heutige Situation. BAKOM, konvergente Regulierungsbehörde, was die Vorbereitung anbetrifft, entschieden wird aber im Rundfunkbereich durch die Regierung, beziehungsweise im Telekom-Bereich durch die Kommunikationskommission. Nebenher gibt es diese unabhängige Instanz, die inhaltlich auf Beschwerde hin Sendungen beurteilt. Vielleicht noch ein Ausblick. Das Radio- und Fernsehgesetz ist in Revision gegenwärtig und auch die Behördenorganisation soll neu strukturiert werden. Künftig ist vorgesehen, dass diese Kommunikationskommission auch im Rundfunkbereich zuständig sein soll. Also die Kommunikationskommission soll künftig Lizenzen erteilen im Telekommunikationsbereich und Lizenzen an private Rundfunkveranstalter, also nur private Rundfunkveranstalter. Darüber hinaus soll sie die Rechtsaufsicht gegenüber allen Veranstaltern durchführen können, also sowohl gegenüber privaten wie auch gegenüber dem öffentlich-rechtlichen Veranstalter, also der SRG. Ich sage ausdrücklich Rechtsaufsicht. Wichtig ist auch, dass das Bundesamt für Kommunikation aus der Verwaltung ausgegliedert werden soll, das heutige Bundesamt, und vollständig als operative Einheit dieser Kommunikationskommission zugeordnet werden soll. Also künftig hätten wir eine Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Rundfunk, die Lizenzen erteilt in beiden Bereichen, und dieser Kommission steht das heutige Bundesamt als operative Einheit zur Verfügung, also die eben die Tätigkeit im Bereich Frequenzmanagement und so weiter ausführt. Darüber hinaus, und vielleicht noch eine Ergänzung, die Lizenz für den öffentlich-rechtlichen Veranstalter, die soll weiterhin durch die Regierung erteilt werden. Vielleicht auch da eine Klammerbemerkung, wir haben nicht einen öffentlich-rechtlichen Veranstalter im eigentlichen Sinne, sondern es ist an sich ein privater Veranstalter, der aber einen öffentlich-rechtlichen Leistungsauftrag hat und auch zu 75% durch Gebührengelder finanziert wird. Der hat auch einen Anspruch auf eine Lizenz, der hat einen qualifizierten Leistungsauftrag. Also formal ist zwar ein Unterschied zu einem öffentlich-rechtlichen, aber materiell ist der Unterschied nicht sehr groß. Arman ist der Meinung, es ist ein politischer Entscheid, wie viele Programme der durchführen, der veranstalten kann, und was genau der machen soll, deshalb bleibt dort die Kompetenz, Lizenzen zu erteilen, bei der Regierung. Darüber hinaus soll ein sogenannter SRG-Beirat soll ins Leben gerufen werden. Was hat dieser Beirat für Aufgaben? Man ist der Meinung, dass der öffentlich-rechtliche Veranstalter eine positive Leistung eben für Kultur, für politische Willensbildung und so weiter erbringen soll. Darüber besteht ja weitgehend Einigkeit. Das sind diese Verpflichtungen, wie sie überall bestehen, für die öffentlich-rechtlichen Veranstalter. Die Frage ist aber, wie kann man kontrollieren, ob diese Leistungen wirklich auch erfüllt werden oder nicht? Aus unserer Sicht die Frage, rechtlich formalisiert werden kann. Also es ist nicht in erster Linie eine justiziable Frage, die im Rahmen der Rechtsaufsicht beantwortet werden kann, sondern es ist letztlich eine politische Frage. Aber jetzt nicht politisch im Sinne der Parteipolitik, sondern politisch im Sinne, das ist eine Frage, wo es darum geht, gesellschaftliche Bedürfnisse zu evaluieren und sich zu überlegen, was heißt das jetzt für den Rundfunk? Welche gesellschaftlichen Bedürfnisse muss der öffentlich-rechtliche Rundfunk erfüllen? Eine Frage, die aber nur in einem politischen Verfahren beantwortet werden kann, aber nicht durch die institutionalisiert politischen Behörden, also Regierung und Parlament. Sonst haben wir ein Problem aus dem Gesichtswinkel der Unabhängigkeit des Rundfunks. Deshalb will man ein unabhängiges Organ einsetzen, das aber nicht Weisungsbefugnis hat, sondern das quasi den Auftrag hat, diese Frage des Leistungsauftrages, der Erfüllung des Leistungsauftrages öffentlich zu thematisieren, einen öffentlichen Diskurs zu institutionalisieren und den öffentlich-rechtlichen Veranstalter dauernd unter Rechtfertigungsdruck gegenüber der Gesellschaft zu stellen. Dass der also immer wieder sagen muss, erfülle ich meinen Auftrag, wie halte ich es mit dieser Kritik, die jetzt da in diesem öffentlichen Diskurs laut wird. Also unter aufsichtsrechtlichen Gesichtspunkten unterscheiden wir zwischen der Rechtsaufsicht, die durch die Kommission wahrgenommen wird, dort, wo es um justiziable Fragen geht, die eben rechtlich verfestigt sind, und um diese diskursive Qualitätskontrolle des öffentlichen Auftrages, um die Frage, wie sieht dieser Auftrag aus, wie wird dieser Auftrag in der Realität auch erfüllt. Das ist ein Bereich, wo es nicht um Weisungen geht, nicht um Verfügungen, sondern letztlich um einen Diskurs. Das ist so etwa die Struktur, wie wir sie sehen für die Zukunft. Und das wäre vielleicht wären so meine Ausführungen gewesen, mal in einer ersten Phase als Überblick über Medienlandschaft und über Behördenorganisation, wie es aussieht gegenwärtig und wie es geplant ist für die Zukunft.
Vielleicht machen Sie gleich weiter mit einem kurzen Überblick über die deutsche Medienbehörde.
Ja, will ich gerne machen. Wird sich sicherlich auch wenig unterscheiden von dem, wie es in der Schweiz aussieht. Hat einfach damit zu tun, dass der Rundfunk, die Zuständigkeit für den Rundfunk in die Kulturhoheit der Länder in Deutschland fällt. Und wir haben insgesamt 16 Bundesländer in Deutschland und ein dementsprechend recht umfangreiches Medienrecht und ein recht umfangreiches Geflecht von Zuständigkeiten für Rundfunk. Ich bin Mitarbeiter der Niedersächsischen Landesmedienanstalt für privaten Rundfunk, das Bundesland, das in das Hoheitsgebiet des NDR fällt. Der NDR ist in gewisser Weise sogar auch unsere Mutter, weil alle Landesmedienanstalten werden finanziert über einen Anteil der öffentlich-rechtlichen Rundfunkgebühren. Nach dem Rundfunkstaatsvertrag, den die Länder untereinander geschlossen haben, können bis zu 2% aus den öffentlich-rechtlichen Rundfunkgebühren zur Finanzierung der privaten Landesmedienanstalten verwandt werden. Wir erhalten in Niedersachsen 1,8% des NDR-Gebührenaufkommens in Niedersachsen. NDR ist auch eine Mehrländeranstalt, gehören auch Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg dazu. Diese 1,8% machen zurzeit so ungefähr 20 Millionen Mark aus. Damit bewältigen wir unsere Aufgaben. Wie gesagt, Niedersächsische Landesmedienanstalt ist eine von insgesamt 15 Landesmedienanstalten. Ich sagte vorhin 16 Bundesländer. Berlin und Brandenburg haben eine gemeinsame Anstalt zur Lizenzierung und Beaufsichtigung des privaten Rundfunks gegründet. Damals quasi im Vorgriff auf den geplanten Zusammenschluss von Berlin und Brandenburg, was dann aber an einer Volksabstimmung gescheitert ist. Die Diskussion um die Einführung von privaten Rundfunk in Deutschland ist eigentlich eine relativ alte. Sie begann bereits in den 70er Jahren, Ende der 60er Jahre eigentlich schon. Das heißt, wenn man auf die ersten Fernsehurteile, auf das sogenannte Adenauer-Fernsehen abstellt, eigentlich sogar schon in den 60er Jahren. Die rechtlichen Grundlagen wurden halt in den 80er Jahren geschaffen, unter anderem durch eine bestimmte technische Entwicklung, beziehungsweise durch das Anschieben einer bestimmten technischen Infrastruktur, nämlich die Verkabelung von ganz Deutschland im Prinzip, weil dadurch die Voraussetzungen geschaffen worden sind, um überhaupt neben öffentlich-rechtlichem Rundfunk zusätzliche Programme in die Haushalte zu bringen. Mit dieser Verkabelung ist eben die Gesetzgebung rund um privaten Rundfunk entstanden, sind mithin die Landesmedienanstalten entstanden. Wie gesagt, eine davon, beziehungsweise es war auch sogar die erste, die Niedersächsische Landesmedienanstalt. Unsere Aufgaben in unserem Infoflyer, der hier auch irgendwo rumfliegt, werden 10 Aufgaben gelistet. Zu einigen will ich kurz etwas sagen. Die wichtigste Aufgabe war zumindest natürlich die Lizenzierung privater Rundfunkveranstalter, und zwar sowohl im Fernsehen wie im Hörfunkbereich. Diese Aufgabe lässt nach, gerade im Fernsehbereich auch, weil das Kabelnetz, das eben in den 80er Jahren die Kapazitäten für neue Programme erhöht hat, inzwischen voll ist. Absolut voll ist. Wir haben in Deutschland zurzeit ungefähr 30, 32 private Fernsehprogramme oder insgesamt 30, 32 private und öffentlich-rechtliche Fernsehprogramme im Kabelnetz verbreitet. Hinzu kommen unterschiedliche Anzahl von Hörfunkprogrammen. In Niedersachsen hat man bei der Zulassung von privatem Hörfunk von Anfang an auf landesverbreiteten Hörfunk gesetzt. In anderen Bundesländern, wie beispielsweise Baden-Württemberg und Bayern, hat man in den 80er Jahren zunächst auf die Zulassung von lokalem Hörfunk gesetzt. Inzwischen gibt es von beiden Seiten her gegenläufige Bewegungen. Das heißt, diejenigen Bundesländer, die zunächst auf landesweiten setzen, versuchen zu regionalisieren, zu lokalisieren. Die anderen versuchen wiederum zu größeren Gebietseinheiten zu kommen. Die einen, um einfach kleinräumiger Versorgungsbereiche bedienen zu können. Die anderen müssen feststellen, dass wenn die Versorgungsräume zu kleinräumig sind, das Ganze sich nicht aus Werbung finanzieren lässt. Denn üblicherweise ist Lokalfunk in Deutschland auch werbefinanzierter kommerzieller Lokalfunk. Neben der Lizenzierung von privaten Rundfunkveranstaltern ist die zweite wichtige Aufgabe die Programmaufsicht. Vor allen Dingen in zwei Zielrichtungen, Einhaltung von Jugendschutzbestimmungen und das zweite Einhaltung der Werbebestimmungen. Letzteres nimmt in seiner Bedeutung auch ab, weil in den letzten Jahren die Werberichtlinien zunehmend liberalisiert worden sind. Hier gibt es so ganz typische und immer wiederkehrende Mechanismen in Deutschland zwischen den sogenannten A- und den B-Ländern. Die A-Länder sind zurzeit die SPD-regierten Länder in der Mehrheit, die B-Länder sind die CDU, die konservativ regierten Länder. Zurzeit heißt das ganz einfach, die A-Länder fordern dauerhafte Sicherung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks durch Rundfunkgebührenerhöhung. B-Länder fordern dafür weitere Liberalisierung der Werbung für die privaten Rundfunkveranstalter. Das ist ein immer wiederkehrendes, regelmäßiges Spiel in Deutschland. Dritte Aufgabe ist die Festlegung von Rangfolgen in den Kabelnetzen. Diese, wie gesagt, wir haben, sind inzwischen in einer Situation, wo eben das Kabelnetz auch total dicht ist. Gerade die Deutsche Telekom hat sich bisher beharrlich geweigert, neu zu investieren, damit Kapazitäten erweitert werden. Das geschieht zurzeit in dem Maße, wie die Telekom aufgrund von EU-Vorgaben gezwungen wird, Kabelnetze zu verkaufen und neue Eigentümer sich dieser Kabelnetze annehmen, unter anderem mit der Aussicht, die Bandbreiten zu vergrößern, sodass wir in Zukunft wieder etwas mehr Platz haben werden für weitere Programmveranstalter. Hier kann sich noch einiges tun im Zusammenhang mit der zurzeit laufenden Digitalisierung auch, also DVB, DAB, all diese Kürzel, die es da gibt, also digitales Fernsehen, digitaler Hörfunk, der, wenn es denn wirklich so kommt, ja zu einer ganz erheblichen Vergrößerung der zur Verfügung stehenden Kapazitäten, Übertragungskapazitäten führen soll. Man spricht da ja, was weiß ich, von mehreren hundert Fernsehprogrammen beispielsweise. Eine weitere Aufgabe ist auch zunächst am Anfang gewesen, die Förderung der technischen Infrastruktur. Als private Rundfunkveranstalter zugelassen wurden, mussten ja auch Sendernetze aufgebaut werden. Und der Aufbau dieser Sendernetze ist natürlich subventioniert worden. Zurzeit findet diese Subventionierung vor allen Dingen statt im Bereich eben des Aufbaus von DVB- und DAB-Sendernetzen. Eine weitere Aufgabe ist die Medienforschung, allerdings ein eher kleinerer Bereich. Hinzu kommt noch Medienpädagogik und der für mich persönlich wichtigste Bereich, weil ich damit auch mein Geld verdiene, ist, wir haben in Niedersachsen einen sogenannten Betriebsversuch zur Einrichtung von nicht kommerziellem lokalen Hörfunk und offenen Kanälen. Es geht also um alternative Medienprojekte, um Bürgermedien. Dafür bin ich in der Niedersächsischen Landesmedienanstalt auch zuständig. Wir können das machen seit 1994, damals wurde das Landesrundfunkgesetz novelliert. 1996 sind die ersten Projekte von inzwischen insgesamt 14 auf Sendung gegangen. Wir haben 8 offene Kanäle, teilweise im Fernsehen, teilweise im Hörfunk und 6 sogenannte nicht kommerzielle Lokalradios zugelassen. Zu Einzelheiten kann ich mir da später noch auslassen. Ja, das zu den wichtigen zentralen Aufgaben zunächst einmal. Zum Aufbau ist zu sagen, wir haben im Prinzip 2 Säulen. Das eine ist der Bereich der Verwaltung. Wir sind insgesamt 20 Mitarbeiter, abteilungsweise gegliedert. Eine Abteilung ist eben diejenige für den Bürgerfunk, für die Bürgermedien. Es gibt eine Rechtsabteilung, Verwaltungsabteilung, Programmabteilung und natürlich eine Haushaltsabteilung. Wir haben zudem als eigentliches Beschlussorgan eine Versammlung. Es ist so ungefähr wie ein Rundfunkrat, kann man sich vorstellen. Zurzeit sind dort 40 Mitglieder drin. Mitglieder aus sogenannten gesellschaftsrelevanten Gruppen. Das heißt, es sind natürlich die Parteien, die im Landtag vertreten sind, drin. Es sind Kirchen drin, es sind Vertreter von Gewerkschaften drin, von kulturellen Einrichtungen und so weiter. Mit ihren 40 Mitgliedern bildet die Versammlung zurzeit 5 Ausschüsse. In den Ausschüssen werden halt Einzelthemen vorbereitet, Beschlussempfehlungen erarbeitet. So gibt es denn auch einen ganz besonderen Ausschuss, der sich eben nur mit Bürgerfunk, mit Bürgermedien befasst, der circa alle 4 bis 6 Wochen tagt. Ganz kurz zur Zukunft. Wir haben nicht nur in Niedersachsen, sondern in Deutschland insgesamt eine inzwischen doch recht anhaltende, hartnäckige Diskussion über Sinn und Unsinn dieser Form von Beaufsichtigung privaten Rundfunks, weil so schön der Föderalismus einerseits auch ist, andererseits müssen wir natürlich vergegenwärtigen, dass wenn wir Niedersachsen zum Beispiel zuständig für RTL sind, wir dafür ein Unternehmen zuständig sind, das international tätig ist. Das Gleiche gilt für andere auch. Es zeigt sich auch, dass zunehmend im Laufe der Praxis immer wieder einfach Kollisionen zwischen Standortpolitik und Medienpolitik passieren. Das sieht man insbesondere an den großen Medienstandorten wie Bayern und Nordrhein-Westfalen. Das hat dann auch dazu geführt, dass, was das Konzentrationsrecht anbetrifft, die Ministerpräsidenten und die Länderparlamente vor inzwischen 2, 3 Jahren beschlossen haben, eine sogenannte Kommission zur Ermittlung der Konzentration von großen Rundfunkveranstaltern einzurichten, die auch nur sehr schwierig arbeitet, weil ihre Kompetenzen letztlich nicht sehr klar abgegrenzt oder nicht deutlich genug abgegrenzt worden sind gegenüber dem, was weiterhin die Landesmedienanstalten unternehmen sollen. Aber Sie sehen daran, dass es durchaus eine intensive Diskussion darum gibt, was müsste eigentlich in Zukunft in Deutschland besser bundesstaatlich geregelt werden und was könnte weiter in Länderhoheit geregelt werden in diesem Bereich. Diese Frage wird sich möglicherweise noch weiter zuspitzen in dem Maße, wie Digitalisierung die Verbreitung in Zukunft bestimmen wird. Dass sich bereits jetzt etwas tut, zeigt sich an einem der jüngsten Beschlüsse der Ministerpräsidenten. Sie wollen nämlich die Finanzierung der Landesmedienanstalten einfrieren. Bisher heißt es eben 2% bis 2% am Gebührenaufkommen der öffentlich-rechtlichen Veranstalter können für die Medienanstalten verwandt werden. Das heißt auch, so wie es da jetzt steht, dass die Landesmedienanstalten an Rundfunkgebührenerhöhungen partizipieren. Das soll ab 2005 nicht mehr der Fall sein. Ob das bereits ein Zeichen ist für anstehenden Bedeutungsverlust, auch im politischen Raum, das muss man vielleicht hier erst einmal dahingestellt sein lassen. Ja, vielen Dank soweit erstmal.
Zu guter Letzt noch. Dann hat Michael Hollobeck über die Com Austria.
Ja, schönen guten Abend. Ich war es lange Zeit gewohnt, solche Podiumsdiskussionen folgendermaßen ablaufen zu sehen. Es hat jemand erzählt, wie es in der Schweiz ist. Dann hat jemand erzählt, wie es in Deutschland ist. Und dann kam etwa ich und habe gesagt, naja, bei uns ist das alles anders. Wir haben den ORF und sonst nichts. Und jetzt können wir schauen, was wir uns denn alles wünschen und was wir uns alles denn gerne von unseren Nachbarn abschauen würden. Dem ist heute nicht mehr ganz so. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite schaut es wieder so aus, als ob es ganz ähnlich wäre, weil wir wieder einmal in einer Neuorganisationsphase unserer Medienbehörden sind. Regierungsprogramm der derzeitigen Regierung heißt völlige Neuorganisation dieses Behördensektors. Jetzt habe ich die erste Runde einmal so verstanden, dass ich sagen soll, wie es ist, was relativ schwer ist, wenn nicht einmal noch die Regierungsparteien wissen, wie es denn werden soll. Es gibt zwar diverse Entwürfe, die dann wieder einmal auf diversen Podiumsdiskussionen von Papers zu Non-Papers, was immer der genaue Unterschied sein mag, mutieren. Ich tue mir daher insofern ein bisschen schwer, dass ich weiß also nicht genau, was Kohl oder Westenthaler oder Morag tatsächlich planen und Sie sagen es mir auch sicher nicht als Ersten. Was ich tun kann, ist Folgendes. Ich möchte trotz allem einmal damit ganz kurz beginnen, noch einmal zu erinnern, wie schaut denn unsere bestehende Struktur aus? Ganz einfach, weil sie zeigt, dass wir in vielen Dingen haben wir uns ja doch etwas bereits abgeschaut von unseren Nachbarn. Und es erklärt sich aus der bestehenden Struktur, glaube ich, ganz gut, wo die Reformen ansetzen wollen und warum sie wo ansetzen wollen. Wenn man sich die Landschaft der Behörden, der Medienbehörden in Österreich derzeit ansieht, so muss man zwei Dinge ganz grundsätzlich auseinanderhalten. Das eine sind die Rundfunkbehörden, also jene Behörden, die für den Rundfunkbereich im klassischen Sinn zuständig sind, und die Behörde, die für den, oder die Behörden, die für den Telekommunikationsbereich zuständig sind. Im Rundfunkbereich schaut das bekanntlich folgendermaßen aus. Wir haben eine Behörde, und zwar eine unabhängige Behörde, eine eigenständige unabhängige Behörde, die sogenannte Privatrundfunkbehörde, die für die Zulassung, im Wesentlichen für die Marktzulassung zuständig ist. Das ist jene Behörde, die also Privatrundfunklizenzen erteilt, die die Frage des Zugangs zu Kabelnetzen reguliert, die etwa auch Satellitenfernsehkonzessionen erteilt. Marktzutrittsregulierung, eine unabhängige Behörde, die nach zwei Grundsätzen organisiert ist. Das erste ist organisiert nach einem Repräsentationsmodell. Also insofern haben wir den Grundgedanken sozusagen ein bisschen des Schweizer Modells der Zulassung durch die Regierung auf eine unabhängige Behörde gespiegelt. Diese unabhängige Behörde, Sie wissen das, ist zusammengesetzt aufgrund unterschiedlicher Vorschläge, wo sich, ich sage es jetzt mit dem bekannten Kürzel, die gesellschaftlich relevanten Gruppen widerspiegeln sollen. Das heißt im Prinzip Vorschlagsrechte des Hauptausschusses des Nationalrats ist gleich der politischen Parteien und, um den föderalistischen Gedanken hineinzubringen, auch der Länder und österreichischer Städtebund, österreichischer Gemeindebund. Das spiegelt sozusagen zum damaligen Zeitpunkt, wo das gemacht worden ist, die Idee wieder, was repräsentiert in Österreich gesellschaftliche Kräfte. Das ist eine unabhängige Behörde, das heißt, das ist eine weisungsfreie Behörde, allerdings eine Behörde ohne hauptberufliche oder irgendwie allein für diese Behörde arbeitende Mitglieder, sondern die Mitglieder, die drinnen sitzen, machen das neben ihrem sonstigen Hauptberuf. Und wir unterscheiden uns, weil ich dort auch drinnen sitze, wir unterscheiden uns in einem ganz gravierenden Punkt von vergleichbaren unabhängigen Medienbehörden, etwa von den deutschen Landesmedienanstalten. Ich kann mich noch gut erinnern, wir haben, glaube ich, so vor ungefähr 4 Jahren haben wir einmal miteinander alle in dieser Behörde eine Flasche Sekt aufgemacht und haben gefeiert, dass wir endlich ein Faxgerät haben. So ganz polemisch soll es nicht sein. Der große Unterschied ist, dass das eine Behörde ist, die im Prinzip ohne Geschäftsapparat arbeitet. Das heißt, eine Behörde, die von ihrer Konzeption her darauf zugeschnitten ist, tatsächlich wie eine traditionelle Verwaltungsbehörde Anträge, Anträge auf Lizenzerteilung, die gestellt werden, in einem im Wesentlichen schriftlichen Verfahren zu entscheiden, die aber keine selbstständige etwa Frequenzplanungstätigkeit macht, die keine selbstständige Faktenerhebungen macht, die schon gar keine Medienforschung macht oder dergleichen, die also für ihre Sacharbeit stark begrenzt. Privatrundfunkbehörde. Daneben haben wir unabhängige Aufsichtsbehörden im Rundfunkbereich, eine eigene für den Privatrundfunkbereich, ich verkürze es jetzt ein bisschen, und eine eigene für den öffentlich-rechtlichen. Das ist eine nach einem sehr gerichtsähnlichen Modell organisierte Behörden sind, dass die in Senatsbesetzungen arbeiten, so in etwa wie Gerichtssenate. Das Dritte, was wir uns im Rundfunkbereich vor Augen halten müssen, irgendwer muss Planungsarbeit leisten. Die Planungsarbeit, und das ist, wenn ich jetzt einmal an den Radiobereich und an den Fernsehbereich traditioneller Art denke, immer vor allem einmal auch noch die Frequenzplanung. Diese Planungsaufgaben macht nach wie vor die staatliche Verwaltung selbst. Das ist vor allem das jetzige Bundesministerium, ich hoffe, ich bringe es zusammen, für Verkehr, Innovation und Technik, also im Kurzjargon immer der Verkehrsminister. Dort beim Verkehrsminister ist auch im Wesentlichen das Sach-Know-how in der Frequenzplanung insbesondere und auch die Kapazität konzentriert. Die Zulassungsbehörde, die Privatrundfunkbehörde ist etwa bei den Fragen Frequenzplanung, technische Ausstattung einzelner Sendelizenzen darauf angewiesen, die Informationen und das Sachknow-how von der allgemeinen staatlichen Verwaltung, hier also vom Verkehrsministerium, zu bekommen. Eigene Frequenzplanung kann sie nicht machen, da fehlen die Kapazitäten dafür. Das ist der Rundfunkbereich ganz grob skizziert. Daneben gibt es einen Telekommunikationsbereich, der ist von der Behördenstruktur naheliegenderweise deutlich jünger und der hat aufgrund vor allem europarechtlicher, also das meint in diesem Zusammenhang vor allem gemeinschaftsrechtlicher Einflüsse, wurde von vornherein dort die Organisationsentscheidung insofern anders getroffen, als es auch im Telekommunikationsbereich mit der sogenannten Telekom-Kontrollkommission eine unabhängige Regulierungsbehörde gibt. Auch die so stark nach einem kartellgerichtsähnlichen Muster organisiert. Diese unabhängige Regulierungsbehörde verfügt aber, und das ist der große Unterschied zum Rundfunkbereich, über einen eigenen, sehr umfangreichen Geschäftsapparat. Diese Telekom-Kontrollkommission und die ihr zugeordnete Telekom-Kontroll GmbH, das ist der Behördenapparat. Die Telekom-Kontroll GmbH verfügt heute, ich weiß es jetzt nicht ganz genau, es sind knapp an die 60 Mitarbeiter etwa und über ein Jahresbudget, das zumindest dort liegt, wo jetzt etwa das Beispiel genannt wurde, der Niedersächsischen Landesmedienanstalt. Ich glaube, es liegt sogar ein gutes Stück weit drüber. Konsequenz ist, diese Telekom-Regulierungsbehörde entscheidet nicht nur, mag dasselbe, was im Rundfunkbereich die Privatrundfunkbehörde etwa entscheidet, Marktzutrittsregulierung und was im Telekom-Bereich vor allem aufgrund der Öffnung der Netze von besonderer Bedeutung ist, sie entscheidet nicht nur die Fragen der Wettbewerbsregulierung selbst, sondern sie macht auch Sach- und Planungsarbeit selbst. Im Prinzip wird etwa die Frage, welche, um jetzt ein ganz aktuelles Beispiel zu nehmen, Sie haben es in den Zeitungen sicher gelesen, die Frage, genau welche Frequenzbänder jetzt für UMTS im Herbst versteigert werden, wie das strukturiert sein soll. Alle diese Sacharbeit wird in der Telekom-Kontroll GmbH, also in der Behörde selbst, geleistet. Wenn ich jetzt einen Strich drunter ziehe, dann heißt das, wir haben einen Rundfunkbereich mit an sich auch hier durchgängig unabhängigen Regulierungsbehörden, die aber in ihrer Arbeit sehr stark von der allgemeinen staatlichen Verwaltung abhängig sind. Und wir haben einen Telekom-Bereich, ebenfalls unabhängige Behörden mit einem sehr stark eigenständigen Geschäftsapparat und damit auch mit einer sehr starken eigenständigen, nicht nur jetzt traditionell verwaltungsbehördlichen Tätigkeit, sondern auch mit einer sehr stark planerischen und das heißt letztlich auch medienpolitischen, telekommunikationspolitischen, wirtschaftspolitischen Kompetenz, die sie auch ausnützen. Status quo. Im Status quo gibt es insofern einen zwingenden Veränderungsbedarf, als jetzt vor einigen Wochen der österreichische Verfassungsgerichtshof in einem Erkenntnis festgestellt hat, dass die derzeitige Organisation der Privatrundfunkbehörde nicht mit verfassungsrechtlichen Organisationsvorgaben übereinstimmt. Jetzt hätte ich eine Bitte, Sie ersparen mir genau die Detailbegründung hier nachzuzeichnen oder auch nur die Grobbegründung hier nachzuzeichnen. Sie hängt mit relativ komplizierten staatsorganisatorischen Zusammenhängen im Bundesverfassungsgesetz zusammen. Ich bringe es auf zwei Punkte sozusagen. Der erste Punkt ist der, dass gegen Bescheide dieser Privatrundfunkbehörde nicht nur eine Kontrolle durch den Verfassungsgerichtshof, sondern auch eine Kontrolle durch den Verwaltungsgerichtshof verfassungsrechtlich geboten ist. Das ist ein Punkt, den der Gesetzgeber schon vor mittlerweile einem halben Jahr repariert hat. Das gibt es mittlerweile schon. Der zweite Punkt ist der entscheidende. Der Verfassungsgerichtshof geht davon aus, dass unsere österreichische Bundesverfassung ein bestimmtes Verwaltungsmodell präferiert, und das ist das Verwaltungsmodell der Ministerialbürokratie mit einem politischen Organ, nämlich mit dem Minister an der Spitze. Und der Verfassungsgerichtshof ist der Auffassung, dieses Modell darf ich nur unter ganz bestimmten besonderen Voraussetzungen durchbrechen, die im Rundfunkbereich, so der Verfassungsgerichtshof, jedenfalls nicht vorliegen. Das heißt, unter der geltenden Bundesverfassung ist die einzige verfassungsrechtlich mögliche Alternative sozusagen die Einrichtung einer eigenen, dem zuständigen Bundesminister, das ist aufgrund unserer Verteilung in Österreich der Bundeskanzler, dem Bundeskanzler weisungsgebundene Zulassungsbehörde, oder der Bundeskanzler macht es gleich selber und fungiert als Zulassungs-, als Marktzutrittsregulierungsbehörde im Bereich des Rundfunks. Geltendes Verfassungsrecht, da gibt es einen sozusagen einen Bedarf, hier etwas neu zu organisieren. Vor diesem Hintergrund ist die Diskussion um die neue Com Austria, also Kommunikationsbehörde Austria, glaube ich, oder so ähnlich soll sie heißen, angeblich, wobei der Name meines Wissens auch nicht wirklich fix ist. Vor diesem Hintergrund ist die Diskussion zu sehen, wobei zwei Punkte auseinanderzuhalten sind. Der erste Punkt, und das ist eine politische Entscheidung, das ist die, die Com Austria soll dazu dienen, den Rundfunkbereich und den Telekommunikationsbereich unter dem Dach einer Regulierungsbehörde zu vereinigen. Es soll also nicht mehr getrennte Regulierungsbehörden, sondern organisatorisch gesehen eine einheitliche Regulierungsbehörde geben. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt: Diese Com Austria soll wiederum als unabhängige Regulierungsbehörde organisiert sein, was im Ergebnis darauf hinausläuft, dass die Einrichtung einer Com Austria als unabhängigen Regulierungsbehörde nur aufgrund einer Verfassungsänderung möglich ist. Das ergibt sich einfach aus der verfassungsgerichtlichen Rechtsprechung. Wie soll das im Einzelnen ausschauen? Dort bin ich jetzt bei dem Punkt, bei dem ich kaum verlässlich Auskunft geben kann. Es ist auch, glaube ich, nicht sehr sinnvoll, zum gegenwärtigen Zeitpunkt über Detailfragen zu diskutieren, die alles andere denn feststehen. Es gibt ein gewisses Grundmuster, das derzeit in der Diskussion von Seiten der Regierungsparteien, der Regierungskoalition präferiert wird, wenn ich das richtig sehe, und das eben den diversen verteilten oder nicht verteilten und daher umso bekannteren Papieren zugrunde liegt. Es geht darum, in einer einzigen, wie gesagt, Behörde, die unabhängig, also weisungsfrei agieren soll, drei unterschiedliche Bereiche, drei Abteilungen, drei Kommissionen, wie es in den Zeitungen oft geheißen hat, einzurichten, die von folgendem Grundgedanken getragen sind, wobei auch das bitte nicht wirklich fix ist, ob das so oder nicht doch ein bisschen anders kommen sollte. Der Grundgedanke ist der, eine Abteilung, einen Bereich in dieser Behörde zuständig zu machen für Fragen der Marktzutrittsregulierung im Prinzip und der Wettbewerbsregulierung im Rundfunkbereich, eine Abteilung, eine Kommission zuständig zu machen für Fragen der reinen Telekommunikationsregulierung, auch dort vor allem der Marktzutrittsregulierung, also die Rundfunkseite, Privatradio-Lizenzen, Satelliten-, Fernsehlizenzen, Überwachung des Kabelnetz, der Kabel-TV-Veranstalter, Kabelrundfunkveranstalter, Telekom-Bereich etwa, Mobilfunklizenzen wäre so ein Bereich, Festnetzlizenzen im Bereich der Sprachtelefonie, diese Marktzutrittsregulierung soll der Bereich machen. Und ein dritter Bereich, der sich mit Aufsichtsfragen beschäftigen soll, also Aufsicht sowohl über Rundfunk als auch unter Umständen über Telekom-Veranstalter. Ich sage es jetzt bewusst ganz grob. Die zwei erstgenannten Bereiche oder Kommissionen, die für den Rundfunk zuständige Kommission und die für die Telekom zuständige Kommission, sollen dann gemeinsam für bestimmte Fragen zuständig sein, die beide Bereiche betreffen. Das sind vor allem gewisse Fragen der Infrastruktur, also etwa Kabelnetzbelegungen, Frequenzplanung. Und das sind gewisse Fragen der Wettbewerbsregulierung, insbesondere Fragen der und jetzt weit verstanden der Medienkonzentration. Damit soll eines gewährleistet sein, das ist, soll sozusagen die organisatorische Antwort auf das Phänomen des Zusammenwachsens der Bereiche von Rundfunk und Telekommunikation sein, das, was man in der Diskussion sehr gerne mit dem aber allerdings ziemlich schillernden Schlagwort der Konvergenz bezeichnet. Können dann in weiterer Folge gerne darauf auch noch näher eingehen. Das ist, wenn ich es sehe, die Grundstruktur, die angedacht ist, wobei ich noch einmal dazu sage, das ist das, was es aufgrund, was ich jetzt einmal sozusagen auch aufgrund letztlich vor allem vom Hören und Sagen von allen möglichen Beteiligten kenne. Nicht ausgeschlossen, dass sich hier in den, vor allem in den Zuständigkeitsbereichen dieser Kommissionen noch etwas verschiebt. Das Wesentliche ist, diese Kommissionen sollen über einen Geschäftsapparat verfügen, der vor allem aus der derzeitigen Telekom Control GmbH bestehen soll, also dieser derzeit schon funktionierende und arbeitende Bereich, Behördenapparat sozusagen im Bereich der Telekom-Regulierung, soll im Prinzip auch den Arbeitsapparat dieser neuen Com Austria bilden und damit etwas tun sozusagen oder etwas verbessern, was derzeit als Mangel empfunden wird, nämlich dass im Rundfunkbereich sozusagen diese private Rundfunkbehörde vor allem kaum über eigene Ressourcen und über eigene Kapazitäten verfügt. Daher soll dann im Rundfunkbereich, und ich sage das ganz neutral und einmal zunächst durchaus oder neutral von der Idee her sozusagen, was damit gemeint sein könnte. Daher soll auch im Rundfunkbereich zukünftig sich diese Com Austria nicht mehr nur um klassische Verwaltungsaufgaben wie etwa Lizenzerteilung kümmern, sondern eben auch um verstärkt sozusagen planerische, medienpolitische, wirtschaftspolitische Aktivitäten wie etwa Medienforschung, Frequenzforschung, Planungsaufgaben umfassender Art, damit sollen also auch im Rundfunkbereich sozusagen die Aufgaben der Regulierungsbehörde über die einer klassischen Zulassungsbehörde hin deutlich erweitert werden. Das sozusagen der Grundgedanke, der hinter dem Ganzen steht. In der Zeitung finden Sie daneben jetzt vor allem einmal, das scheint ein österreichisches Unikum zu sein, man kann in Österreich Sachfragen einfach nicht diskutieren, wenn man sie nicht zugleich zu Personalfragen macht. Daher funktioniert die Diskussion in Österreich vor allem einmal um die Frage, da gibt es einen Präsidenten und wer könnte denn das werden? Das hängt damit zusammen, dass wie jeder Entwurf im Anfangsstadium und ich sage das jetzt auch ein bisschen auch das Verständnis dafür zu wecken, jeder Entwurf am Anfang hat wahrscheinlich Schwachstellen oder ist einmal sozusagen als Idee gedacht. Natürlich gibt es eine ganze Reihe von Kritikpunkten, die wahrscheinlich vorgebracht werden können. Das, was etwa kursiert ist, dass diese Com Austria einen Präsident haben soll, dessen einzige Sachaufgabe in der tagtäglichen Arbeit oder auch in der sonstigen Planungsarbeit die sein soll, dass er Präsident ist. Aber sonst haben sich im ganzen Entwurf für den Herrn oder für die Frau Präsidentin keinerlei Sachaufgaben gefunden. Allerdings der oder die Präsidentin war die einzige Funktion in dieser Behörde, die auf Lebenszeit geplant ist. Solche Dinge würde ich mal vom Anfang an als Ausrutscher oder als ungeplante Nebenerscheinungen in einem Entwurf werten. Das ist wohl nicht das Letzte, sozusagen, das ist, nehme ich einmal an, nicht das Endstadium eines Gesetzesvorschlages, der ein bisschen doch länger überlegt worden ist. Ich halte aber auch, um das auch gleich vorneweg zu sagen, ich halte es nicht für rasend sinnvoll, sich jetzt an solchen Dingen festzubeißen. Das kann man mehr oder weniger lustig jetzt natürlich gerne prügeln. Das sind Dinge, die da lassen sich einfach sozusagen Watschenmänner aufstellen, die man dann ganz wunderbar durch die Gegend watschen kann und sich profilieren kann, indem man dagegen ist. Das ist unsinnig, aber das ist nicht der Hauptpunkt, glaube ich, um den es hier geht. der Hauptpunkt, und damit höre ich jetzt einmal mit einem an sich wahrscheinlich doch jetzt schon zu langen Einleitungsstatement auf, aber meine Entschuldigung ist die, ich muss nicht nur sagen, wie es ist, ich muss auch noch sagen, wie es werden soll. Ich glaube, es gibt zwei Hauptpunkte, die Frage der Medienbehörde in Österreich zu entscheiden hat. Das erste ist tatsächlich die Frage, ob es sinnvoll ist, eine unabhängige Medienbehörde zu machen, nämlich eine Behörde, die von unmittelbarem politischem Einfluss ist gleich Weisungsbindung an einen Bundesminister, oder ob der jetzt Verkehrsminister heißt oder Bundeskanzler, halte ich für zweitrangig. Die erste Frage ist, will man eine Behörde, die gegenüber diesem unmittelbaren politischen Einfluss unabhängig ist? Zweiter Punkt, wenn man das will, wie organisiert man eine solche Behörde? Organisiert man sie relativ straff mit kleinen Entscheidungsgremien und damit sozusagen stark an Effizienzkriterien orientiert? Oder organisiert man sie zumindest auch nach Repräsentationsgedanken, versucht also gesellschaftlichen Interessenausgleich, den allgemeinen Interessenausgleich, den so eine Behörde in ihren Entscheidungen sicher durchzuführen hat, auch durch eine Abbildung sozusagen in der Struktur der Entscheidungsorgane zu leiten und ein bisschen sozusagen, und ich sage das jetzt wieder mit einem sehr groben Schlagwort, ein bisschen auf den Ausgleich über diskursive Prozesse und so Schlagworte wie Legitimation durch Verfahren zu setzen. Das ist der zweite Punkt, und jetzt sage ich doch noch einen dritten. Und der dritte ist der, ist es sinnvoll, eine Behörde für den gesamten Medienbereich zu machen, das heißt Telekommunikationssektor und Rundfunksektor unter einem Dach zu machen. Das heißt aber etwa auch die Frage, ist es sinnvoll, privaten Rundfunk, kommerziellen privaten Rundfunk, nicht kommerziellen privaten Rundfunk und öffentlich-rechtlichen Rundfunk unter einem Dach zu regulieren, oder sollte man hier zum Beispiel getrennte Wege gehen und den ORF weiter, für den ORF weiterhin etwa eine eigene Aufsichtsbehörde vorsehen und einer solchen Medienbehörde nur die Regulierung des privaten Rundfunks überlassen? Das sind, glaube ich, einmal so ganz wesentliche Fragen, dies zu entscheiden. Und wenn man alles das weiß, dann kann man sich überlegen, ob man den Präsidenten auf Lebenszeit oder nicht auf Lebenszeit haben will. Ich glaube, man sollte sich zuerst über die Indianer unterhalten, wenn Sie mir das letzte blöde Schlagwort gestatten, und sich dann über die Häuptlinge den Kopf zerbrechen. Das Wichtige ist, dass man das Erstere hat. Danke.
Nachdem Sie also gleich die Unabhängigkeit angesprochen haben, würde ich die Frage gleich weitergeben an unseren deutschen Medienexperten, wie dort die Medienbehörde ihre Unabhängigkeit sicherstellt, beziehungsweise eben, wie Sie gesagt haben, ob es sinnvoll ist.
Ja, formal gesehen gilt natürlich nicht nur in Deutschland die Staatsferne des Rundfunks. Ich denke, das ist auch in anderen Ländern so, grundsätzlich letztlich auch so in Österreich oder in der Schweiz. Gut, jetzt kann man aber natürlich ganz konkret die Frage stellen, wie sind denn die Verfahren der Bestimmung der gesellschaftlich relevanten Gruppierungen, die zum Beispiel in so einer Versammlung wie der Versammlung der Niedersächsischen Landesmedienanstalt drin sind? So, ist schon mal vollkommen klar, die großen Parteien aus dem Niedersächsischen Landtag haben jeweils zwei Leute da drin, bei uns in der Versammlung. Ich weiß noch sehr genau, wie 1994 das Landesrundfunkgesetz novelliert, beziehungsweise 1990 ging es los im Prinzip. 1990 hatten wir in Niedersachsen einen Regierungswechsel, und zwar ist die alte CDU-FDP-Koalition unterlegen und es hat eine neue rot-grüne Mehrheit gegeben. Sie haben dann ungefähr 4 Jahre verhandelt und wie gesagt 1994 ein neues Landesrundfunkgesetz gemacht. Nicht nur damit eingeführt, den Bereich nicht kommerzieller Lokalfunk, sondern selbstverständlich natürlich sich auch angeschaut, wie ist denn die Versammlung zusammengesetzt. Und sie haben natürlich für neue Mehrheiten in dieser Versammlung gesorgt. Die Versammlung hatte eben in den 80er Jahren, Anfang der 90er Jahre, glaube ich, 27 Mitglieder, und es war eine klare konservative Mehrheit. Nachdem dann 94 die Novelle verabschiedet war, hatte die Versammlung mindestens 40 Mitglieder, wir hatten in der letzten Legislaturperiode sogar 42 Mitglieder, und es gab eine klare linke Mehrheit in dieser Versammlung. Das heißt, das Aufstocken von 27 auf 42 Mitglieder war relativ eindeutig parteipolitisch auch ausgerichtet. Wobei man dazu sagen muss, natürlich sind dort nicht einfach nur Parteivertreter in solchen Gremien drin, sondern es sind Vorfeldorganisationen von Parteien natürlich. In dieser jetzigen Versammlung beispielsweise sehr stark aus dem kulturellen, aus dem soziokulturellen Bereich. Ja, so viel kann man zur Unabhängigkeit sagen.
Aber also das heißt, es macht Sinn, dass Medienbehörden unabhängig sind?
Also ich denke, es macht sicherlich Sinn, Rundfunk nicht einfach durch staatliche Organe zu regulieren, sondern schon gesellschaftlich relevante Gruppierungen damit hineinzunehmen. Das denke ich schon. Das ist in Deutschland auch ohnehin Verfassungsvorgabe. Durchaus ist seinerzeit versucht worden, bei der Einführung des privaten Rundfunks in Deutschland, das alles einfach nur über die Staatskanzleien zu machen. Da hat es dann aber einschlägige Urteile des Bundesverfassungsgerichts gegeben, die dann halt dazu führten, dass Landesmedienanstalten, die in sich eine gewisse Pluralität gewährleisten müssen, gegründet wurden. Aber auch da, dieses Modell ist sehr unterschiedlich. Wir haben halt in Niedersachsen ein sehr großes Gremium mit 40 Leuten. Da kann man sagen, okay, da steckt vielleicht schon ein bisschen Pluralität drin aufgrund der hohen Anzahl von Leuten. Aber die Mehrheiten bei uns sind letztlich auch eindeutig. Es gibt auch andere Landesmedienanstalten, die haben bei weitem nicht so große Gremien. Beispielsweise in Dresden. Schleswig-Holstein hat es jetzt auch gemacht. Die haben Medienräte eingeführt. Berlin hat so etwas. Das sind dann in der Regel, was weiß ich, Honoratioren, weniger als 10 meistens, die mehr oder weniger handverlesen in solche Gremien berufen werden. Das ist sehr unterschiedlich. Aber eins ist klar, eine Landesmedienanstalt wird letztlich keine Politik machen, keine Entscheidung treffen, keine in Deutschland, die nicht dem entspricht, was die politische Mehrheit im jeweiligen Land wünscht. Das kann man so eindeutig sagen. Das halte ich aber auch nicht für grundsätzlich dramatisch, muss ich sagen.
Ich habe jetzt zuerst probiert, also wirklich mich bemüht, sozusagen Status quo und geplante Com-Austria zu schildern, ohne jetzt selbst allzu viel Wertung in der Sache abzugeben. Würde mich gerne davor drücken, oder ich würde schon einmal ganz gern sagen, was ich auch dazu denke. Frage der Unabhängigkeit, vielleicht ist es, um zu verstehen, warum, und das ist meine feste Überzeugung, warum es sinnvoll ist, Rundfunkregulierung, und das gilt genauso meines Erachtens etwa für Telekommunikationsregulierung, aber vor allem für Rundfunk, für Medienregulierung, nicht unmittelbar den politischen Akteuren im Sinne dann eines Ministers, eines Bundeskanzlers zu überantworten. Der historische Ursprung solcher unabhängiger Regulierungsbehörden, die stammen aus den USA, und zwar zu einer Zeit, wo es noch in Europa der Gedanke weit weg war. Es war die New Deal-Ära, Präsident Roosevelt, der probiert hat, über eine starke Wirtschaftstätigkeit des Staates Wirtschaftspolitik zu machen. Und er hat er wollte das im Sinne dieser sehr aktiven Wirtschaftspolitik zunächst mal selbst machen. Klarerweise, das war etwas, was ihm in seltener Einigkeit das amerikanische Parlament und der amerikanische Supreme Court, also das dortige Verfassungsgericht oder Höchstgericht, das ist dort dasselbe, verwehrt haben mit dem Argument, wenn schon der Staat in sensible Bereiche der Wirtschaft oder auch eben in gesellschaftlich sensible Bereiche wie den Medienbereich stark regulierend eingreift, dann soll das nicht der Staat, der politische Präsident, sozusagen die Verwaltungsspitze selbst tun, sondern dann muss er unabhängige Behörden einsetzen. Das ist der Ursprung der amerikanischen Kartellbehörde, genauso wie der amerikanischen Medienregulierungsbehörde oder der vieler der amerikanischen Energieaufsicht etwa. Da gibt es eine ganze Reihe von solchen Beispielen. Was steckt dahinter? Da stecken zwei Grundannahmen, oder eine Grundannahme steht dahinter. Die erste ist, dass man misstrauisch ist gegen tagespolitisch motivierte Eingriffe in sensible Märkte. Sensible Märkte können jetzt deswegen sensible Märkte sein, weil sie ökonomisch besonders sensibel sind. Ich denke an die Bankenaufsicht und die Frage des Banken- oder Versicherungsmarktes. Das war lange Zeit so ein klassisches Beispiel für einen ökonomisch sehr sensiblen Markt, volkswirtschaftliche Schlüsselbranche etc. Märkte können aber aus gesellschaftlichen Gründen besonders sensibel sein und das ist eben der Medienmarkt ein Musterbeispiel dafür. In diesen Fällen soll der Eingriff, der Regulierungseingriff, wenn er erfolgt, nicht durch in der Tagespolitik stehende Organe erfolgen. Also nicht durch den Minister oder, historischer Ursprung, nicht durch den Präsidenten selbst. Warum? Weil ganz einfach, weil es nahe liegt, dass solche Regulierungseingriffe dann viel zu stark von tagespolitischen Notwendigkeiten bestimmt sind. Dass es weniger um Sachfragen und mehr um politische Notwendigkeiten geht. Das heißt nicht, dass das schlecht oder gut ist, das meine ich überhaupt nicht, sondern dass, da geht es einfach um unterschiedliche Rationalitäten. Für einen Minister ist etwas anderes rational als für eine unabhängige Behörde, die nicht im nächsten Jahr wieder gewählt werden muss. Das sind einfach unterschiedliche Entscheidungsrahmenbedingungen, die man einfach zur Kenntnis nehmen muss. Wenn dem so ist, wenn man das einmal teilt als Ausgangspunkt, dann ist der nächste Schritt zu sagen, was braucht so eine Behörde? Sie braucht einmal ganz sicher Sachverstand. In vielen Bereichen kann man sich wahrscheinlich auch damit begnügen und kann sagen, Unabhängigkeit und Sachverstand reicht an sich dafür aus, um eine, unter Anführungszeichen, gute, das heißt den Anforderungen entsprechende Regulierungstätigkeit sicherzustellen. Etwa dort, wo es um reine Wettbewerbsfragen geht. Daher sind zum Beispiel Kartellgerichte typischerweise gute Wettbewerbsregulierer. Kein Medienbeispiel zu nehmen, wenn Sie sich anschauen in Europa, was sind die erfolgreichen Kartellbehörden? Sind das vor allem unabhängige Kartellbehörden wie das Deutsche Bundeskartellamt oder wie die Europäische Kommission mit sehr viel, sozusagen, die über sehr große Sach-Know-how verfügen, aber auch über ein gewiss gutes Stück an Unabhängigkeit. In Österreich ist das Musterbeispiel einer erfolgreichen unabhängigen Regulierungsbehörde die Telekom-Kontrollkommission. Eine ganz kleine Behörde, die besteht aus 3 Leuten, einem Kartellrichter als Vorsitzenden und 2 Beisitzern. Diese 3 Leute haben die Telekommunikationsregulierung im Wesentlichen der letzten Jahre hier entschieden. Und zwar auf eine Weise, die man, wenn man es im europäischen Vergleich sich anschaut, zumindest nicht unerfolgreich ist. Sie können heute an Ihrer Telefonrechnung ablesen, dass die Telekom-Regulierung ihre Ziele relativ gut in Österreich erreicht hat. Das wäre, und das traue ich mir jetzt zu sagen, das wäre so nicht gegangen, wenn etwa der Verkehrsminister oder der Bundeskanzler oder wer immer diese Telekom-Regulierung selber hätte machen müssen, und zwar ganz egal, von welcher politischen Partei dieser Minister gewesen wäre. Er wäre immer unter anderen Sachzwängen gestanden, entweder hätte er sehr großen Druck gehabt, das staatliche, ehemals staatliche Monopolunternehmen zu schützen, oder er hätte sehr starken Druck gehabt, dieses Monopolunternehmen über Gebühr zu beschneiden und Alternativbetreiber stark zu bevorzugen. Die Tatsache, dass die Telekom-Kontrollkommission von allen Beteiligten weitgehend akzeptiert ist, und das ist ein Grundkonsens dort in der Branche, im Prinzip eine sehr vernünftige Regulierungspolitik gemacht hat, die beide Pole vermieden hat, hängt meiner Meinung nach ziemlich ursächlich damit zusammen, dass es gerade nicht die unmittelbare Politik war, die hier reguliert hat. Im Medienbereich kommt jetzt, glaube ich, eins dazu. Da geht es nicht nur um Wettbewerbsfragen, da geht es nicht nur um Frage, haben alle einen Netzzugang und verhält sich der Monopolist bei seinen Zusammenschaltungsentgelten fair, sondern da geht es in einem ganz verstärkten Ausmaß um gesellschaftspolitisch relevante Fragestellungen und damit um Fragestellungen, die sich schwer allein aufgrund von Sachverstand entscheiden lassen. Sondern da geht es einfach sehr stark auch um Wertungsfragen und das ist der Punkt, warum ich glaube, dass zwar eine unabhängige Medienbehörde sehr viel Sinn macht, warum aber eine Medienbehörde nur letztlich nur Sinn macht, wenn sie so organisiert ist, dass sich in den Entscheidungsstrukturen der Medienbehörde in irgendeiner Form Repräsentationsgedanken widerspiegeln. Das muss jetzt nicht zwangsläufig ein ganz großes Gremium heißen, das kann auch ein kleineres Gremium sein, aber um es jetzt einfach auf den Punkt zu bringen, eine Medienbehörde, deren Entscheidungsorgan so ausschaut, es besteht aus 3 Leuten oder 5 Leuten und die werden vom Bundeskanzler ernannt, halte ich einfach aus dem Grund für ein Unding, weil diese Behörde es nie schaffen wird, die gesellschaftspolitisch notwendigen Entscheidungen so zu treffen, dass sie hinten nach auch nur einigermaßen akzeptabel sind. Akzeptabel meine ich jetzt gar nicht so sehr inhaltlich akzeptabel, ich ziele nicht auf das inhaltliche Ergebnis, aber es wird ihr nie gelingen, einfach von ihrem Standing her die Akzeptanz mitzubringen, um von allen Marktteilnehmern letztlich und von allen Betroffenen, sei es von den Rundfunkunternehmen, sei es von den verschiedenen Sektoren im Rundfunkbereich, sei es von den Hörerinnen und Hörern, akzeptiert zu werden. Wenn, dann muss ich das über irgendeine Form eines Repräsentationsmodells mit organisieren. Und das kann ich, glaube ich, und das ist jetzt mein letzter Punkt, das kann ich nur tun, indem ich vor allem ein Organ aus der politischen Landschaft einbinde, das für sich halt nun einmal das Repräsentationsorgan schlechthin ist, und das ist das Parlament. Ich halte eine rein von der Exekutive bestellte Medienbehörde insofern schlicht für ein Unding, weil die Parlamentsanbindung hier und das Widerspiegeln sozusagen der politischen Kräfte, wie sie im Parlament letztlich gegeben sind, für eine ganz wichtige Sache. Das heißt nicht, dass dort Politiker drinnen sitzen müssen, das sind 2 verschiedene Dinge, nur es müssen die Entscheidungsgremien müssen so gestaltet sein, dass sich die verschiedenen Gruppen jedenfalls über Bestellungs- und Vorschlagsrechte wiederfinden und dass vor allem eines nicht passiert, dass mit jeder wechselnden Regierung die Medienbehörde dann möglichst ausgetauscht wird und die Regulierungsphilosophie sich alle 4 Jahre um 180 oder alle 8 Jahre um 180 oder um wie viel Grad auch immer dreht. Das ist etwas, was kein Markt, weder ein Medienmarkt noch ein Telekommunikationsmarkt noch sonst ein Markt verträgt.
Nachdem Sie vorher Telekommunikationsmarkt versus sozusagen Rundfunkmarkt angesprochen haben, stellt sich gleich mal die Frage bei privaten Rundfunk, und zwar nicht kommerziellen privaten Rundfunk, wie viel Markt so ein nicht kommerzieller Rundfunk verträgt. Und gleich daran anschließend eigentlich würde das gleich bedeuten, wie kann man so einen privaten, nicht kommerziellen Rundfunk ausreichend finanzieren? Also das heißt, wie kann man einfach wirklich Medienvielfalt in einem Staat sichern? Die Frage stellt sich dann in erster Linie, nachdem es in Österreich irgendwie ein bisschen schwammig ist und an und für sich nicht so gut funktioniert, sage ich jetzt mal so, an unsere ausländischen Experten. Vielleicht mal Dr. Dummermuth von der Schweiz. Wie finanziert sich dort der nicht kommerzielle private Rundfunk?
Ich glaube, die Frage, die Sie angesprochen haben, könnte man noch etwas ausdehnen. Wie viel Markt verträgt überhaupt der Rundfunk? Nicht? Das wäre wahrscheinlich die erste Frage, die gestellt werden müsste. Die möchte ich aber hier nicht beantworten. Die ist irgendwo, sonst sind wir noch um Mitternacht hier. Nun, aber das ist letztlich das Problem, oder? Wenn wir nicht kommerziellen Rundfunk haben und haben wollen, dann ist das ein Widerspruch zum Markt im streng wirtschaftlichen Sinne, denn der Markt meint eben gerade Kommerz. Und das ist letztlich ein politischer Entscheid, weil man muss Reservate schaffen für diesen Rundfunk, sei das, dass man ihm fernhält von Konkurrenz, das ist das eine, oder dass man ihn subventioniert über aus irgendwelchen Geldern, sei das nun Gebührengeldern, wie es in der Schweiz der Fall ist, oder aus anderen Quellen. Das sind mal verschiedene Möglichkeiten. Vielleicht die Situation, wie wir sie haben in der Schweiz, einfach mal als Anschauungsbeispiel, damit das Ganze etwas konkret wird. Wir haben an sich die Möglichkeit, dass in Ausnahmefällen private Veranstalter aus dem Ertrag der Empfangsgebühren, also den Geldern, die Fernsehzuschauer und Radiohörerinnen bezahlen, dass aus diesem Betrag auch private Radioveranstalter unterstützt werden können. Gedacht hat man in erster Linie an Veranstalter in Randregionen, Bergregionen, also dort, wo eben das wirtschaftliche Potenzial zu klein ist, damit überhaupt Rundfunk nach Marktgesichtspunkten veranstaltet werden kann. Das sind natürlich noch nicht kommerzielle Veranstalter, sondern die gebären sich zwar kommerziell, aber kommen dadurch nicht zu einem wirtschaftlichen Erfolg, weil das Potenzial zu klein ist und die Differenz wird eben aus Gebührengeldern kompensiert. Darüber hinaus werden Veranstalter, die sich als nicht kommerziell bezeichnen, in Agglomerationen unterstützt. Und nicht kommerziell wird hier sehr schematisch definiert. Ihr Jahresbudget muss unter 500.000 Schweizer Franken, also der Faktor ist, glaube ich, etwa 8 Schilling zu Schweizer Franken, unter 500.000 Schweizer Franken betragen und dann werden sie zu 50%, also 50% ihrer Betriebskosten werden dann aus den Empfangsgebühren finanziert. Das ist die heutige Situation, aber ich muss Ihnen auch sagen, dass diese Situation zur Diskussion steht und dass es völlig unsicher ist, ob diese Gebührenausschüttung an private Veranstalter auch weiter bestehen wird oder nicht. Das ist sehr umstritten, die Tendenz ist heute eher nein. Ich glaube aber, politisch realistisch eingeschätzt wird man irgendwo einen Kompromiss finden, der wahrscheinlich beim Status quo enden wird. Das ist die Situation. Aber vielleicht noch eine letzte Bemerkung. Das ist nicht eine Frage, wer das letztlich entscheidet in erster Linie, sondern ich glaube, es ist eine Frage, die der Gesetzgeber in der materiellen gesetzlichen Regelung entscheiden will. Er muss entscheiden, wollen wir das und wollen wir solche Veranstalter unterstützen oder nicht. Also wollen wir solche diskursiven Reservate haben, die eben nicht den Marktzwängen unterliegen und wollen wir dort ganz gezielt das Marktdefizit, also jetzt finanziell gesehen, kompensieren durch irgendwelche anderen Gelder. Und die Umsetzung, glaube ich, ist dann eher sekundär. Entscheidend ist der Entscheid und der muss aus meiner Sicht der Gesetzgeber treffen.
Es gibt eine Stimme aus dem Publikum, bitte.
Ich muss da einen kurzen Protest einlegen, weil da scheint ein Missverständnis vorzuliegen. Die Frequenzen, um die es sich handelt, sind öffentliches Gut und sind nicht im Besitz des Marktes, sondern die Nutzung dieser Frequenzen unterliegen vielleicht der Marktaspekten, aber die Frequenzen gehören einmal allen und in diesem Zusammenhang möchte ich mal wissen, wie die Behörden oder beziehungsweise der Staat sich dazu stellt. Das wäre ja gleich so, wenn jede Autobahn oder jeder Verkehrsweg ja auch nur mehr marktwirtschaftlichen Gesetzen unterliegen würden und der freie Verkehr würde nicht mehr möglich sein. Also wenn der freie Informationsverkehr auf öffentlichen Gut beziehungsweise auf dem öffentlichen Gut von Frequenzen sich bewegt, dann kann das nicht nur nach Marktfragen abgehen, sondern geht es um Regelungen, wie dieser freie Verkehr gewährleistet wird. Und wenn Frequenz gleich Markt ist, dann liegt da hier ein Irrtum vor und das möchte ich wirklich mal anders beantwortet wissen.
Reaktion von Dr. Buchholz.
Kann ich vielleicht noch?
Oder ja.
Ich wurde an sich angesprochen. Ja, gut, ich glaube, das ist schon ein wichtiger Punkt. Aber selbst wenn ein Veranstalter eine Frequenz hat, muss er irgendwie existieren. Und wenn Sie mehrere Veranstalter haben, dann treten Sie miteinander in wirtschaftlichen Wettbewerb und Sie müssen irgendwie das Geld akquirieren, damit Sie überhaupt Ihr Programm finanzieren können. Und das zeigt einfach die Erfahrung, wenn Sie Veranstalter haben, die gemeinsam in wirtschaftlichen Wettbewerb treten, dann werden die zunehmend wirtschaftlichen Sachzwängen unterliegen. Und die Frage, so habe ich es verstanden, ist jetzt, wie kann man solche Sachzwänge, solche wirtschaftlichen Zwänge beseitigen? Oder das ist die Frage, denn sie müssen sich entweder über Werbung finanzieren oder sie müssen sich sonst wie finanzieren und da muss man irgendwie Geldquellen freimachen. die Kriterien, wie Frequenzen vergeben werden, ich glaube, das ist noch einmal eine ganz andere Frage. Und die Frage, ob mit der Vergabe von Frequenzen zusätzlich auch gewisse Leistungsaufträge und Leistungspflichten übertragen werden, eben im öffentlichen Interesse, eben weil es sich um ein öffentliches Gut handelt, ich glaube, das ist auch eine andere Frage. Ich finde, das muss man auseinanderhalten, denn selbst wer einen Leistungsauftrag hat und die Frequenz bekommt, muss sich irgendwie mit den wirtschaftlichen Zwängen arrangieren, damit er sich finanzieren kann. Und wenn er sich selbst finanzieren muss, muss er sich irgendwie kommerziell verhalten. Ich glaube, das ist das Problem.
Also ich denke, die Position, die Sie da vertreten haben, ist eine Position, die in Deutschland vielleicht bis Mitte der 80er Jahre gegolten hat. Diesen Konsens gibt es so nicht mehr. Mit der Einführung von privatem Rundfunk sind Frequenzen natürlich ein Wirtschaftsgut geworden. Frequenzen dienen dazu, Geld zu verdienen. Ganz einfach, so banal ist das. Und dahinter stecken aber politische Entscheidungen, politische Mehrheitsentscheidungen. Insofern ist das, was Sie da jetzt reklamieren, ich sag mal, eine politische... Rundfunk beispielsweise. Ich glaube, das ist auch nicht das Problem, aber was ich denke, was schon sehr wichtig ist, wirklich festzuhalten, unabhängig davon, welche Behörden, welche Aufsichtsbehörden man sich schafft, unabhängig davon, wie man Verfahrensfragen konkret versucht zu klären, wie man Regulierung irgendwie versucht zu organisieren, zuerst stehen immer politische Entscheidungen. Ob man öffentlich-rechtlichen Rundfunk schützen will, ob man privaten Rundfunk haben will, wenn man privaten Rundfunk zulässt, ob man dann, wie zum Beispiel in Niedersachsen, auch insbesondere auf nicht kommerziellen Rundfunk dabei setzt und wie man diesen halt unterstützt. Und in Deutschland ist auch nicht nur die private Rundfunklandschaft relativ vielfältig und plural, wobei sich auch alles durchaus wiederum zusammen bald, wenn ich den TV-Bereich nehme, natürlich um die Gruppe um Kirch und um die Gruppe um Bertelsmann. Und die einen sind mehr in München verankert und die anderen sind mehr in Düsseldorf verankert politisch. Aber nehme ich beispielsweise auch den nicht kommerziellen Bereich. So haben wir eine ganz, ganz unterschiedliche Ausprägung. Einen richtigen Schub von nicht kommerziellen Projekten in Deutschland haben wir ohnehin erst Mitte der 90er Jahre bekommen. Dann allerdings auch nicht nur von Rot-Grün oder in Rot-Grün regierten Bundesländern, sondern durchaus auch in eher konservativ regierten Ländern. Württemberg hat inzwischen eine relativ große Anzahl von nicht kommerziellen Hörfunkprojekten. Okay, die fördern die nicht so stark wie wir in Niedersachsen. Aber immerhin, sie haben auch eine fast so große Anzahl von alternativen Medienprojekten. Auch Bayern ist durchaus im Bürgermedienbereich engagiert oder im Bereich von Medienkompetenz, den ich mit dazu zählen würde. Es gibt richtig freie Radios, ist hier sicherlich auch bekannt, Radio Z aus Nürnberg, ein Beispiel, fast so alt, fast so legendär wie Radio Dreieckland aus Freiburg. Aber die Bayern haben halt gesetzt auf Campusradios, auf Aus- und Fortbildungskanäle beispielsweise, die auch zugangsoffen sind. Die natürlich etwas anders funktionieren als freie Radios, die aber auch durchaus weit davon entfernt sind, einfach kommerzieller Rundfunk oder kommerzieller Hörfunk zu sein. Ja, ich denke, wie gesagt, wichtig ist zunächst einmal eine politische Entscheidung. Und diese politische Entscheidung braucht jede Behörde oder jede Aufsichtsbehörde, jede Landesmedienanstalt in Deutschland, um dann etwas daraus zu machen.
Ich glaube... Ich habe es gesehen, aber wollen Sie noch auf diese Frage Bezug nehmen? Sonst bitte.
Ja, danke vielmals. Ich möchte mich vorstellen, ich komme auch aus der Schweiz von Radio Rabe. Und es geht natürlich auch um die Ausarbeitung eines neuen Radio-TV-Gesetzes, das in der Schweiz in Ausarbeitung ist. Und das hat natürlich auch zukunftsweisende Strukturen oder auch natürlich weisende Grundgedanken für einen freien Markt im Radio, also im Rundfunkbereich, wo natürlich, wie wir gesehen haben, Österreich schon ziemlich betroffen ist. Es sieht noch etwas anders in Deutschland aus. Und es geht ja auch um die Rundfunkgebühren, das heißt die Konzessionsgelder, die jeder zahlt für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und weil wir ein Treffen haben von freien Radios, geht es natürlich uns ans Lebendige. Und ich möchte da zur Aufklärung für euch natürlich auch das Kind mal beim Namen nennen. Wir in der Schweiz haben insgesamt von den 40 frei oder kommerziellen oder regionalen Radios sind insgesamt 6 davon, sind sogenannt freie Radios. Und da gibt es natürlich zur Aufklärung auch Unterschiede. Betroffen sind natürlich vor allem Radio Lora und Radio Rabe in Zürich, weil wenn die öffentlichen Konzessionsgelder im Gebührensplitting nicht mehr aufgeteilt würden, also wir sind davon abhängig, weil wir sind auch politisch als Gegenradio. Anders sieht es bei Radios wie zum Beispiel Kanal K in Aarau aus, die indirekt noch zusätzlich finanziert werden vom Konkurrenzradio Argovia, nur dass sie keine Werbung machen, oder der Jugendradio, das Jugendradio Dreifach in Luzern, die von den Pilatus-Werken gesponsert sind, und gibt es noch das Jugendradio eben noch in Basel, Radio X, das eigentlich keine politischen Sendungen macht, und dann eben noch ein kleines Radio Rasen Schaffhausen, das mit 60.000 Franken Umsatz im Jahr auskommt. Nun, betroffen sind direkt Radio Rabe und Radio Lora in Zürich. Es geht um die Zukunft auch in einem neuen RTV-Gesetz, wo nach dem freien Markt gerichtet werden sollte. Und der öffentlich-rechtliche Auftrag mit dem Gebührensplitting der Konzessions-, der Rundfunkgelder, die jeder Bürger bezahlt. Ich bin der Meinung, dass dieser Auftrag das öffentliche Radio in der Schweiz nicht erfüllen kann. Und es braucht ein Radio Rabe, es braucht ein Radio Lora. Und man kann schon, wie Dummermuth jetzt angefügt hat, ist das sicher auch ein Kriterium, ländliche Gegenden oder Berggebiete berücksichtigen. Aber das sind ja auch kommerzielle Sender dann. Es wurde bis anhin noch kein Wort darüber verloren oder das Gedankengut, wie wichtig Radio Lora und Radio Rabe, was sie für einen Status haben. Und ich weiß jetzt auch nicht in der Ausarbeitung, und das wäre die Frage an Herrn Dummermuth, wie sich da etwas entwickelt hat. Natürlich haben wir den Zusammenschluss der Unicom, der dann sicher auch dem Beirat beitreten kann. Aber wie kann man das ein Gegenradio gegenüber dem öffentlichen Rundfunk und natürlich den kommerziellen Sendern noch gewährleisten in Zukunft? Hat man sich da auch Gedanken gemacht?
Ich möchte vielleicht kurz antworten, ohne zu sehr in die Einzelheiten zu gehen. Ich habe ja vorhin dieses System kurz erklärt, das Sie jetzt auch bestätigt haben, und ich habe auch gesagt, dass das in Frage steht gegenwärtig, weil ein Gesetzesentwurf liegt vor, aber der geht erst in ein breit angelegtes Anhörungsverfahren. Und ich, das ist so meine Einschätzung, glaube, dass am Schluss des demokratischen Prozesses wir wahrscheinlich etwa dort sein werden, wo wir jetzt sind. Also rein von der politischen Konstellation ist ja auch so, dass alle diese Medien werden ihre Leute im Parlament mobilisieren, und das wird dort eine ganz breit angelegte große Koalition geben, die sich natürlich im Gesetz wahrscheinlich für ein Gebührensplitting, unter Gebührensplitting verstehen wir eben die Aufteilung der Empfangsgebühren. Der Großteil geht dann an die SRG und ein kleiner Teil geht an diese kommerziellen und nicht kommerziellen Veranstalter, dass wir das Gebührensplitting etwa im heutigen Rahmen aufrechterhalten werden können. Aber das wird Ergebnis des politischen Prozesses sein, oder? Deshalb, das kann nicht die Verwaltung entscheiden. Deshalb kann ich auch hier keine verbindliche Antwort geben, sondern einfach sagen, wir werden sehen, wie der politische Prozess sich entwickeln wird. Das ist ein Punkt, der muss durch den Gesetzgeber entschieden werden.
Aber wie gesagt, Sie haben selber keine persönlichen Vorstellungen, wie ein solches Gebührensplitting aufgeteilt werden kann und auch der öffentlich-rechtliche Auftrag dann erfüllt werden könnte.
Also meine Überzeugung ist einfach generell jetzt auch etwas strategisch ausgerichtet. Für den kleinen Schweizer Markt ist es sehr, sehr wichtig, dass wir dass wir eine starke SRG haben. Das, ich finde es zentral, denn sonst werden unsere Veranstalter im Vergleich zur ausländischen Konkurrenz, das ist nämlich das Problem, oder wir haben heute einen Marktanteil von der SRG, vor allem im Fernsehbereich, von etwa noch 40%, oder alles andere, 60% sind ausländische Veranstalter in der Schweiz. Und wenn wir eine starke Medienpräsenz haben wollen, die eben auch die demokratischen Prozesse und die kulturellen Prozesse in der Schweiz stützt und trägt, müssen wir die Kräfte konzentrieren. Also das ist strategische Priorität. Aber inwieweit da, ich bin mir bewusst oder auch, dass die Zahlen klar sind. Wir haben etwa 1,1 Milliarden Gebühren und etwa 10 Millionen von denen gehen heute an die Lokalradios. Also das scheint mir ein Betrag, das wird politisch wahrscheinlich schon realisierbar sein, noch auch weiterhin, aber das ist nicht Frage der Verwaltung noch einmal, sondern das wird der Gesetzgeber entscheiden. Deshalb ist meine persönliche Ansicht ist hier auch nicht relevant.
So interessant ich diese Frage auch finde, aber ich habe irgendwie den Eindruck, dass das jetzt ein bisschen zu ausufert, weil also es gibt bezüglich nämlich überhaupt Medienbehörden, weil das vorher auch angesprochen wurde, noch Themenbereiche, die sicher ebenso interessant sind, wie zum Beispiel Konvergenz, das wurde auch vorher eben angesprochen, nämlich wie das funktionieren soll, beziehungsweise gibt es da sehr viel Kritik eben an diesem großen Schlagwort Konvergenz, dass es da möglicherweise zu einem Interessenskonflikt zwischen der Medienwirtschaft kommen könnte, die eben wirtschaftlich arbeiten möchte, und der Politik, die irgendwie regelnd und beschränkend eingreifen sollte. In Alpbach ist man dann, also den Medienforum, ist man dann irgendwie zu der Konklusio gekommen, dass Konvergenz an und für sich doch mehr Chancen als Gefahren bietet, allerdings so, wie es für die Com Austria jetzt vorgesehen ist, irgendwie nicht besonders viel Sinn macht, nachdem es einfach nicht mit Inhalten aufgefüllt ist. Die Frage ist eben jetzt, was kann Konvergenz bringen und macht es eben Sinn? Vielleicht Herr Dr. Hollerbeck.
Es ist jetzt wahrscheinlich ziemlich schwer, in 5 oder 10 Minuten was Sinnvolles zu Konvergenz zu sagen. Das erste ist, das ist ein Begriff, der wie alle solche Schlagwörter etwas hat. Er ist wunderbar verwendbar, es versteht jeder ein bisschen was anderes oder viel was anderes darunter. Es lässt sich aber immer gut in Diskussionen verwenden. Ich habe es schon vielfach erlebt mit dem Wort Konvergenz, kann ich 2 Dinge beweisen. Ich kenne mich aus und ich bin sozusagen auf der Höhe der Zeit und bin sozusagen ganz trendy drauf. Wenn man dann nachfragt, ist es recht schwierig, einen Konsens darüber herzustellen, was man denn überhaupt unter dem Schlagwort Konvergenz versteht. Wenn ich es probiere ein bisschen, um es noch einmal einem Beispiel zu machen, ich meine, nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich. In Altbach kam auch der gute Vergleich, wenn der Briefträger, ich weiß nicht, den Liebesbrief, die Briefbombe, und das Gerichtsurteil bringt, denkt niemand daran, das Strafrecht, die Gerichtsorganisation, und ich weiß nicht, was dann die Metapher für den Liebesbrief war, zusammenzulegen, das mag schon sein, nur darum geht es ja wahrscheinlich nicht. Konvergenz kann ich ganz unterschiedlich verstehen, sinnvollerweise kann ich es mal technisch verstehen. Technische Konvergenz heißt ganz einfach, dass die traditionelle Trennung unterschiedliche Medien für unterschiedliche Dienste und damit auch zusammenhängend unterschiedliche Endgeräte für unterschiedliche Dienste aufgebrochen wird. Das bekannteste Beispiel ist sicher das WAP und das zukünftige UMTS-Handy, mit dem Sie einfach im Internet surfen, sich das Fernsehprogramm, wenn es dann einmal so wahr sein wird, runter sozusagen aufs Handy holen können und interaktiv genauso kommunizieren und klassisch telefonieren können. Das ist aber nicht nur das, da hängen sehr viele Dinge dran, da hängt halt auch dann da hängen dann Kommunikations- und auch Rundfunkmodelle dran, wie dass ich mich dass ich mir mein Programm nicht mehr nach einem fixen Schema sozusagen von einem Programmveranstalter zusammenstellen lassen muss, ob das jetzt PTV ist oder FreeTV, sondern dass ich mir einfach sozusagen mein Programm individuell selbst zusammenstellen kann, Video on Demand und so weiter. Da gibt es ja eine ganze Reihe zugehöriger Schlagworte. Technisch wird sich also was ändern. Die klassische Trennung, da gibt es das Telefon und da gibt es den Fernsehapparat und das Radiogerät, die wird so deutlich verschwimmen. Erster Punkt. Das zweite ist, auch das ist ein Phänomen, das man einfach konstatieren muss, wirtschaftlich hört sich die Trennung in Rundfunk- oder Medienunternehmen und etwa in Telekommunikationsunternehmen zumindest zu einem guten Stück weit auf. Das klassische große Unternehmen ist heute ein diversifiziertes Unternehmen, das in sehr vielen Sparten tätig ist und wenn sie erfolgreich Kommunikation im weiteren Sinn machen wollen, dann müssen sie sich eben unterschiedlicher Medien und unterschiedlicher Dienste bedienen. Sie können sich nicht mehr darauf konzentrieren, einfach nur Radio zu machen. Sie müssen, wenn sie Radio erfolgreich machen wollen, heute eben auch die anderen Medien, insbesondere das Internet und dergleichen, in ihre mit einplanen und mitnutzen. Das ist die Wirtschaft, Technik, Wirtschaft, die Kommunikation selbst, das habe ich bei der Technik schon ein bisschen angesprochen, das fließt ineinander. Wenn es wahr ist, was uns die Experten sagen werden, ist es einfach, wird es zukünftig immer schwieriger werden, sozusagen klassischeren Rundfunk also Massenkommunikation von Individualkommunikation auseinanderzuhalten, zum Beispiel, weil die Dinge ineinander fließen. Das sind Phänomene, die man einfach einmal zunächst beschreiben kann und sagen kann, das gibt es. Was jetzt gerne mit dem Schlagwort Konvergenz diskutiert wird, ist die Frage, soll das alles auch Auswirkungen auf die Frage haben, wie regle ich staatlicherseits, wie reguliere ich Medien, wie reguliere ich diese konvergenten Dienste, wie reguliere ich Rundfunk? Und das ist jetzt neben sehr, sehr vielen wahrscheinlich sehr komplizierten Einzelfragen zunächst, glaube ich, einmal eine Frage und tatsächlich eine ernste Frage der Regulierungsphilosophie. Es gibt, jetzt auch sehr grob gesprochen, es gibt zwei unterschiedliche Arten, wie ich an staatliche Regulierung im weit verstandenen Medienbereich, wie ich da drauf zugehen kann. Das eine ist, so wie wir klassisch den Rundfunk, zumindest in Österreich, in der Schweiz und in Deutschland reguliert haben, indem wir davon ausgehen, dass es nicht nur darum geht, einen Markt zu regulieren und hier dort wirtschaftliche, also Rahmenbedingungen für einen im Prinzip nach wirtschaftlichen Kriterien funktionierenden Markt zu schaffen, sondern dass es daneben um andere Entscheidungen geht und dass daneben der Staat selbst aktiv Dinge tun muss, um zu gewährleisten, dass etwa der Rundfunk bestimmte Funktionen, die ich von ihm erwarte, dass er die erfüllt, also etwa, dass er demokratiepolitische und kulturpolitische Aufgaben erfüllt. Daher regulieren wir nicht nur privaten Rundfunkmarkt, sondern daher gibt es etwa auch einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk und auf derselben letztlich politischen Entscheidungslinie liegt die Tatsache, dass ich bestimmte Projekte im Rundfunkbereich fördere, die aufgrund reiner Marktgesetzlichkeit wahrscheinlich nicht so existieren könnten. Das ist ein Sektor, oder eine Regulierungsphilosophie. Wenn Sie gerne Schlagworte haben, dann ist das die Schlagwort von der staatlichen Erfüllungsverantwortung etwa. Der Staat sozusagen nimmt hier eine Ausgleichsfunktion für Marktdefizite selbst wahr. Eine etwas andere Regulierungsphilosophie, gegenteilig ist falsch, eine unterschiedliche Philosophie ist die, wie sie derzeit etwa den Telekom-Bereich beherrscht. Das ist eine Regulierungsphilosophie, die im Prinzip davon ausgeht, der Markt bringt unter sinnvollen Regulierungsbedingungen adäquate Ergebnisse, etwa das, was man von ihm verlangt, billige Telefonrechnungen. Ich brauche daher im Prinzip nur den Markt regulieren und ich erhalte das erwünschte Ergebnis. Marktdefizite gleiche ich, wenn sie es gibt, vornehmlich über Regulierung oder wenn das nicht greift, damit aus, dass ich vom Markt selbst mir bestimmte Dienste erbringen lasse und dafür schaue, dass ich Ausgleichsfinanzierungen schaffe. Das nennt man im Telekom-Bereich etwa das sogenannte Universaldienstkonzept. Da nehme ich mir dann einen Marktteilnehmer her und sage, du bist dafür zuständig, etwa Telefonzellen, Telefonhütteln im Land aufzustellen. Wirtschaftlich rentieren tut sich ein Telefonhüttel vielleicht in Linz am Hauptplatz und in Wien auf der Kärntnerstraße, aber sonst selten. Das macht niemand freiwillig, das muss ich ihm staatlicherseits vorgeben. Aber kein Mensch denkt daran, sozusagen ein eigenes, kein Staat, der Staat denkt nicht daran, hier ein eigenes Telekommunikationsunternehmen zu machen. Wenn Sie hier ein Schlagwort wollen, das ist das Schlagwort der sogenannten Gewährleistungsverantwortung des Staates. Das heißt, der Staat schaut, dass alles funktioniert und der Markt erbringt von selbst die richtigen Ergebnisse. Und jetzt ist es wieder eine genuin politische Entscheidung, was will ich von einem bestimmten Sektor, und ich verwende jetzt bewusst den Begriff von einem bestimmten Markt, und das heißt jetzt bitte nicht nur Markt im ökonomischen Sinn, was will ich von einem bestimmten Markt, was will ich von einem bestimmten Sektor haben, was erwarte ich, welche Funktionen soll er erfüllen. Je nachdem muss ich staatlicherseits bestimmte weitere Konsequenzen ziehen. Wenn ich dem Rundfunkmarkt etwa nicht zutraue, dass er bestimmte demokratiepolitische, bestimmte kulturpolitische Funktionen allein über privaten kommerziellen Rundfunk erfüllt, dann muss ich eine Ausgleichs- und Erfüllungsverantwortung des Staates wahrnehmen, dann muss ich etwa öffentlich-rechtlichen Rundfunk vorsehen. Wenn ich das nicht will, wenn ich sage, es reicht mir, was der Markt erbringt, kann ich mich auf Regulierung zurückziehen, dann muss ich schauen, dass nicht ein oder zwei große Medienunternehmen den gesamten Hörfunk- und Rundfunkmarkt beherrschen, aber ich kann mich ansonsten auf Wettbewerbsregulierung beschränken. Nur, auch das ist wieder, glaube ich, eine genuin politische Entscheidung, und das ist eine genuin politische Entscheidung, die es zu treffen gilt. Und das ist eine der, das sind die wichtigen Entscheidungen letztlich, die im Moment auch politisch anstehen. Welche der kommenden Entwicklungen, für welche Dienste zum Beispiel, sollen eher reguliert werden nach der Philosophie, wie wir sie derzeit etwa für den Rundfunk haben? Welche Bereiche sollen so reguliert werden, dass sie eher rein auf Marktgesetzlichkeiten arbeiten, also eher mit der Telekom-Regulierungsphilosophie reguliert werden? Aber auch das bitte, das sind politische Entscheidungen, die muss grundlegend mal der Gesetzgeber treffen. Da hilft keine Medienbehörde, das trifft auch keine Medienbehörde. Das sind Fragen, die muss der Gesetzgeber, das demokratisch legitimierte Organ in einem Land entscheiden. Das wird im zukünftigen Privatrundfunkgesetz, Privatfernsehgesetz, Telekommunikationsgesetz oder wie immer das Ding heißt, das steht dort drinnen. Und ich glaube, dass das die erste und wichtige Frage, das sind die wichtigen Fragen unter dem Stichwort Konvergenz. Und erst in zweiter Linie kann man sich dann fragen, wenn politische Entscheidungen so und nicht anders gefallen sind, dann kann ich mir fragen, wer setzt jetzt die politischen Entscheidungen operativ und auf der exekutiven Ebene um? Und dann kann ich mich fragen, ob es sinnvoll ist, eine Behörde zu machen, die sozusagen alle Bereiche unter einem Dach vereint, oder es weiter bei getrennten Behörden zu lassen. Es gibt so ein schönes Schlagwort, das da heißt Form follows Function. Ein bisschen hat das einen gewissen Witz auch in dieser Sache. Man muss zuerst die Inhalte entscheiden und kann sich dann über Organisationsfragen unterhalten und nicht umgekehrt. Wenn man sich auf Organisationsfragen konzentriert, dann ist es auch dort wieder wichtig, wie schauen die Dinge inhaltlich aus. Ob das Ganze letztlich eine gemeinsame Adresse hat, ist völlig uninteressant. Es ist auch völlig uninteressant, wenn es drei völlig voneinander unabhängige Anführungszeichen Kommissionen gibt, die miteinander nichts gemeinsam haben. Und jetzt komme ich wieder auf den Ausgangspunkt zurück, als vielleicht tatsächlich die gemeinsame Adresse, die gemeinsame Telefonzentrale und, weil es halt österreichisch ist, auch den gemeinsamen Präsidenten, dann kann ich mir das Ding sparen. Dann hat es mit einer Behörde, die auf Konvergenzfragen Rücksicht nimmt, überhaupt nichts zu tun. Das macht wenn nur Sinn, wenn ich in einer solchen Behörde diese Sachfragen einfach auch so organisiere, dass tatsächlich sektorübergreifend sozusagen ein gewisser Austausch stattfindet und dass auch die wesentlichen Entscheidungen, die an den Schnittstellen zwischen den Bereichen liegen, gemeinsam und nicht von unterschiedlichen Einheiten getroffen werden.
Ich habe da gesehen, dass eine Frage gestellt werden will. Ich muss bitten um eine ganz kurze Fragestellung und nur noch eine ebenso kurze Beantwortung.
weil die Zeit läuft uns davon und es ist nachher beginnt Musik zu spielen, also es ist dann wirklich keine Chance mehr, es wird dann niemand mehr hören. Darum wirklich kurz fassen bitte.
Also selbst wenn ich jetzt die Moderatorin ein bisschen ärgern sollte, ich wollte eigentlich keine Frage stellen, sondern nur ganz kurz auf einen Punkt zurückkommen, einfach ein Art Resümee. Wir haben jetzt gehört, es geht um politische Entscheidungen und wie das dann geregelt wird, ist ein zweites Paar Schuhe. Aber was niemand da gesagt hat, wir haben aus dem deutschen und aus dem schweizerischen Beispiel gehört, es gibt einen politischen Willen, auch durch Gebühren oder andere Maßnahmen nicht kommerziellen Rundfunk zu unterstützen. In Österreich gibt es das nicht. Das ist dem guten Willen einer Regierung überlassen, ob es jetzt sowas geben soll oder nicht. Aber Rechtsanspruch oder irgendwelche Regelungen gibt es in Österreich nicht. Und dementsprechend mit dem politischen Wechsel, den man jetzt in Österreich beigewohnt hat, gibt es noch mehr. Das ist nämlich das, was vom guten Willen abhängig war der letzten Regierung, jetzt einfach gestrichen wird. Und wo es besonders, glaube ich, eklatant ist, das Beispiel, wenn man es im europäischen Vergleich anschaut, dann ist es im Minderheitenbereich. Weil ich glaube, es gibt überhaupt, wenn man sich das völkerrechtlich anschaut oder so, was Minderheitenradio betrifft, ist es wohl sinnlos, das dem Markt zu überlassen. Der Öffentlich-Rechtliche hat es in Österreich nicht wahrgenommen oder zu sehr geringem Maße. Und jetzt will man das bisschen Geld, was man nicht kommerziell und Minderheitenradio veranstalten gegeben hat, auch noch streichen, nämlich auf null nächstes Jahr. Und das ist immerhin eine österreichische Realität, wo ich glaube, dass das in den anderen Ländern die Entwicklung ganz anders gelaufen ist, weil gerade das, was der Herr Buchholz erzählt hat, es war ja am Anfang in Deutschland auch nicht so, aber alle letzten Novellierungen und nicht nur in SPD oder SPD-grün regierten Ländern sind in die Richtung gegangen, den Bürgerfunk zu fördern. Und bei uns ist die Entwicklung gerade in die Gegenrichtung. Also man kann sich schon wirklich fragen, was das für ein europäisches Beispiel sein soll. Danke.
So. Nun darf ich wirklich die Podiumsgäste zu einem letzten Statement einladen. Wir beginnen vielleicht bei Dr. Hollobeck, weil das doch eher eine direkte Ansprache an die österreichische Medienlandschaft war.
Das geht kurz. Ich gebe Ihnen in beiden Ihren Punkten völlig recht. Der erste Punkt, es ist eine politische Entscheidung. Es gibt in Österreich einfach einen Moment, wenn ich das richtig verstehe, eine politische Entscheidung dahingehend, dass solche Projekte nicht gefördert werden sollen. Das ist die Konsequenz dessen, was wir in Österreich halt nun einmal politisch derzeit an Landschaft haben. Und das hängt damit zusammen, dass die Österreicher gewählt haben, wie sie gewählt haben. Und das mag vorher auch, das ist gerne auch vorher so. Das kann man persönlich bedauere ich das. Aber das ist nun mal, und das ist genau die politische Entscheidung, die wir angesprochen haben. Daher gibt es auch keinen Rechtsanspruch oder etwas, und den Rechtsanspruch kann immer nur die politische Mehrheit schaffen. Das ist so kurz, so einfach sozusagen die Antwort darauf. Wenn die Gesellschaft sich nicht darauf verständigen kann, dass sie das haben will, und wenn es nicht eine so große Lobby für etwas gibt, dass sie sich durchsetzt, dann gibt es die Sache nicht. Genauso, und das Beispiel von zuerst ist auch schon gekommen, genauso wie wir uns halt immer noch auf der Straße entscheiden, dass die Lkw zwar die Umwelt und die Straßen stark belasten, aber im Prinzip zu Kosten über die Straße fahren, die bei Weitem nicht das decken, was sie an sich verursachen. Auch das sind einfach politische Entscheidungen, die man so zur Kenntnis nehmen muss.
Dann darf ich Sie bitten, Herr Dr. Buchholz.
Tja, ich kann dazu nur sagen, wenn Sie nicht kommerziellen Rundfunk wollen, wenn Sie Bürgerradio wollen oder vielleicht sogar Bürgerfernsehen haben wollen, dann diskutieren Sie vielleicht nicht über Medienbürokratie, sondern schaffen Sie politische Mehrheiten. Danke.
Zu guter Letzt, bitte, Herr Dumont.
Vielleicht nur eine Bemerkung. Ich war auch am Ende letzter Woche war ich in Alpbach und habe dort, es war für mich auch sehr interessant, etwas auch auf Tuchfühlung mit dem medienpolitischen Diskurs hier in Österreich zu kommen. Und ich glaube, ganz, ganz wichtig ist, dass man wirklich über das spricht, was man meint. Also es war so etwas mein Gefühl und deshalb war ich zunächst auch etwas orientierungslos. Ich habe sehr rasch gemerkt, dass zwar über Konvergenz gesprochen wurde, dass Konvergenz zum eigentlichen Kampfbegriff wurde, aber es ging immer um andere Probleme, also um irgendeine existierende Behörde, die von einer Person mit einer politischen Herkunft präsidiert wird, und diese Behörde würde vielleicht dann nicht mehr existieren, und deshalb muss man schauen, dass diese Behörde bleibt und so weiter. Und deshalb scheint mir zentral, dass man wirklich die Fragen thematisiert, die anstehen, eben beispielsweise, wollen wir nicht kommerziellen Rundfunk oder nicht, und dann nach der materiellen Beantwortung zur organisatorischen Beantwortung geht und versucht, im Diskurs möglichst offen zu legen, wenn eben andere Fragen untergründig entscheidend sind, aber vordergründig irgendwelche medienpolitischen Scheindiskurse geführt werden. Ich glaube, das scheint mir der zentrale Punkt zu sein, damit man überhaupt medienpolitische Probleme lösen kann.
Ja, es scheinen also noch sehr viele Fragen offen zu sein und auch noch viele Kritikpunkte, die leider Gottes ob der Zeit auch nicht angesprochen worden sind. Aber wie wir gehört haben, ist auch das Arbeitspapier zu der Com Austria inhaltlich noch nicht ganz sattelfest. Das heißt, es wird hoffentlich noch viel mehr Diskussionen zu dieser Medienbehörde kommen, als die jetzt war. Denn es wird wahrscheinlich auch notwendig sein. Dann bedanke ich mich beim Publikum fürs Zuhören und bin froh, dass wir noch fertig geworden sind, bevor jetzt die Musik kommt.